Live. Worüber Österreich heute spricht. Was unser Land bewegt. Fellner. Unabhängig, unparteiisch und wirklich kritisch. Fellner live.
Es ist Mittwochabend und wir sind beim Duell der Woche angelangt bei Josef Czapp.
Hallo.
Jugendliche, 50 Berufsjahre am Buckel. Peter Westenthaler doppelt es noch einmal mit 40 Berufsjahren auf. Also 90 Jahre Politerfahrung sind an diesem Tisch versammelt und da zähle ich mein bisschen journalistische Erfahrung noch gar nicht dazu. So, ich freue mich. Wie immer, großes Interesse an den beiden Herren, weil ja heute auch besonders spannende Themen. Wir haben ja einen Herrn hier, der hat für unseren ehemaligen Bundeskanzler den Spitznamen Schmähhammer erfunden.
Ne? Ja, weiß nicht, war das ich?
Ja, ja, ich glaube. Zumindest hat er ihn oft verwendet, muss man sagen. Ja? Und das hat den Herrn Nehammer, Vulgo Schmähhammer, immer sehr empört. Er hat gesagt, seine Frau kann sich die Sendung schon nicht mehr anschauen. Sie ärgert sich so über den Herrn Westenthaler und diese ständige Verunglimpfung des Namens. So, jetzt hat uns der Herr Schmähhammer, wie wir wissen, vor 4 oder 5 Tagen großmundig verkündet, übrigens auch auf diesem Sender, dass er jetzt in die Privatwirtschaft einsteigen wird als unabhängiger Berater und ein Beratungsunternehmen aufmachen wird und das jetzt im Firmenbuch eingetragen hat und ab sofort für Beratungen aller Art zur Verfügung stellt. Und doch alle Achtung, ne? Geht respektvoll aus dem Amt hinaus und endlich einer, der nicht versorgt wird, sondern der sich selber versorgt. Aber es vergehen genau 2 Tage und Charlie Schmähhammer kommt mit der großen Überraschung und sagt, ist alles ein bisschen anders. Ich bin jetzt nicht mehr Berater, sondern ab sofort bin ich Vizepräsident der Europäischen Investitionsbank, ja, EIB. Dafür hat er tatsächlich alle Voraussetzungen, muss man sagen. Weil rechnen kann er, wie wir wissen, exzellent. Budgetexperte ist er der absolut höchsten Spielklasse. Und das Großartige an der Sache ist, er kann in Zukunft die Zukunftsbudgets von Europa für unsere Innovationen bestimmen. Na, das ist ja großartig. Ich kann mir vorstellen, der Peter Westenthaler, der diesen Namen Schmähhammer ja mittlerweile als Ehrenbezeichnung fast schon dem Karl Nehammer überreichen muss, ist not really amused, oder?
Naja, vor allem muss man dazu sagen, dass er auf Steuerzahlerkosten die Kleinigkeit von 31.000 Euro im Monat auch noch verdient.
So also fast 500.000 im Jahr, ne?
Genau, also für den Job ist nicht so schlecht.
Reisespesen kommen noch.
Das heißt, um es an den Punkt zu bringen, der politische Staatsplädier des Landes wird jetzt EU-Banker bei der Bank, die übrigens die Schulden der EU verwaltet. Die sind ja alles schwerst verschuldet. Das ist ja eine Schuldenbank in Wahrheit. Jetzt könnte man vielleicht Backmasherisch sagen, naja, den haben sie deshalb genommen, weil er so viel Schulden in Österreich gebaut hat, dass sie jetzt für die Schulden weitere Schulden der EU-Bank nehmen.
Experte.
Dort ist er ja Experte. Aber es ist schon sagenhaft, ich meine, der Kugelhüpf-Ökonom aus Österreich, genau, der uns vor der Wahl erklärt hat,
in diesem Studio,
sein Rezept gegen die Krise ist, er macht aus einem kleinen Kugelhupf einen großen Kugelhupf.
Genau. Damit das ist mehr wie bei einem Kuchen, hat er gesagt.
Und herausgekommen sind dann die berühmten mittlerweile 24 Milliarden Defizit und 4,7% und die höchste Staatsverschuldung bei knapp 400 Milliarden. Das muss man sich alles einmal auf der Zunge zergehen lassen. Und noch schlimmer ist ja eigentlich, weil okay, jetzt rafft er um seinen Job, aber noch schlimmer ist, dass ihm die SPÖ zu diesem Job verhilft, indem der amtierende SPÖ-Finanzminister ihn dort ausschickt. Na, hat's ja noch alle. Ich meine, das muss man sich alles einmal vorstellen. Der Uraltproport steht wieder auf. Der rot-schwarze Uraltproport. Wir werden in wenigen Tagen erfahren, was das Gegengeschäft war. Was jetzt ein roter woanders wird. Das geht wieder los, wie es war, wie es schon abgewählt worden ist. Und jetzt kommen wir zum Herrn Nehammer zurück. Übrigens sitzt dort ja schon einer in der EU. Das ist der Herr Brunner, der uns als Finanzminister das Debakel eingeht.
Und es saß dort einer, der Herr Molterer. Und deshalb also, hat man ja immer gewusst, dass dieser Job zur Verfügung
ein
steht.
Ein Friedhof der politischen Nieten wird er das mittlerweile. Und jetzt haben wir aber die Mühe gemacht, weil wir gedacht haben, es gibt es doch nicht, dass man einfach so leicht Bankdirektor wird, ohne dass man eigentlich irgendeine Voraussetzung hat und ohne dass man was kann, außer Schulden. Und jetzt habe ich recherchiert und habe mal über die Website der Europäischen Investitionsbank, das kann man relativ leicht, kann jeder machen, die beruflichen Qualifikationen, die da so stehen, wenn du dort Vorstand oder Direktor werden willst, steht das. Das kann sich jeder anschauen.
Also sogar Vizepräsident.
Ja, genau. Ja. Und da steht dann der Punkt 2, also Punkt 1 sind die Grundvoraussetzungen, die hat auch jeder, da geht es einfach nur darum, dass du EU-Staatsangehöriger bist, etc. Punkt 2, jetzt wird schon sehr spannend, die beruflichen Qualifikationen. so wie sich das liest, suchen die dort nämlich, und das kann man sich auch für eine Bank erwarten, hochqualifizierte Finanzexperten für Vorstand und Direktorium. Zwei Gremien gibt es.
Logisch.
Dort. Und zwar berufliche Qualifikation wird verlangt. Nachgewiesene Expertise in den Bereichen Finanzwesen, Bankwesen, Investment, Risikomanagement, Wirtschaftspolitik, Makroökonomie, EU-Finanzierungsprogramme, nachhaltige Entwicklung, Klimafinanzierung, ESG, Recht, EU-Finanzrecht, öffentliches Recht. Diese vier Punkte, die jetzt aufgelistet haben, stehen alle dick.
Das ist ein Wahnsinn.
Das sind die Grundvoraussetzungen.
Er erfüllt ja keinen einzigen davon.
Und jetzt kommt's. Zusammenfassung: in diesen Bereichen mindestens 10 bis 15 Jahre Spitzenerfahrung in einer Führungsposition, die diese Bereiche betrifft, etwa bei Zentralbanken, Großbanken oder internationale Organisationen wie IWF oder Weltbank oder bei der, als CEO bei großen Unternehmen mit EU-Bezug. So, das ist die berufliche Qualität. Jetzt frage ich mich, wenn ich den Lebenslauf des Herrn Charlie Schmähammer mir anschaue, da ist ein bisschen Boxen drinnen, da ist ein bisschen Coach, Rhetorik-Coach, ein bisschen
Pfilzmeier.
Ein bisschen Innenminister und ein bisschen Bundeskanzler. Von Finanzen nicht einmal irgendwas. Der hat überhaupt keine blanke Ahnung von Finanzen, was er in Österreich bewiesen hat.
Darum hat er ja nicht mitgekriegt, wie das Budgetdefizit entwickelt.
Und jetzt geht es noch weiter. Das war jetzt, und dann gibt es noch spezifische Anforderungen, und jetzt kommt's, für den Board of Directors, weil dort kommt er hin, er wird der Direktor. Ja, ja, ja. Da brauchst du noch einmal eine höhere Anforderung, und zwar hochrangige Erfahrung als Zentralbankchef oder Topmanager, strategische Kompetenz, nachweisbar Erfolg in Steuerung großer Finanzinstitutionen, EU-Kenntnisse, also alles, was der nicht hat. Und jetzt frage ich mich, wie kommt dort einer hin? Und die Antwort ist ganz einfach, weil ihm in einer rot-schwarzen Backelei der österreichische Finanzminister dorthin empfiehlt, der Herr Matterbauer. Das ist der erste große Sündenfall des Herrn Matterbauer, der bei so einem miesen Spiel mitmacht. Und die NEOS gleich mit, die NEOS bitte, die angebliche Wirtschaftspartei, die auf Qualifikation setzt, die spielen da auch mit, die nicken das alles ab, dass dieser unqualifizierte Mensch, der in Österreich das Land gegen die Wand gefahren hat, dafür übrigens am Parteitag der ÖVP applaudiert wird, jetzt auf diesen Posten kommt. Ich bin fassungslos, es ist eine Chuzpe, eine Chimäre, mir fallen kaum mehr Worte ein.
Du bist der Meinung, das ist ein Skandal.
Das ist ein erster großer Megaskandal dieser Backelregierung, wie es im Buch steht.
Josef, erstens einmal, ich kann mir vorstellen, du bist auch nicht sehr amused, aber sag's uns bitte. Ja? Du hast ja immerhin Magnus Brunner für den EU-Kommissar
nimmer mehr vorgeschlagen.
Nahezu hingejubelt. Nahezu hingejubelt hier in dieser Sendung. Als Magnus Maximus. Aber wurscht. Jeder kann einmal irren, insbesondere wenn er so großartige Erfahrung hat wie du, da kann das schon mal passieren. Aber du bist ja auch ein großer Fan des Herrn Matterbauer, wie du uns in den letzten zwei Sendungen gesagt hast. Bist du das noch immer?
Ich nehme an, der hat sich an Koalitionsabsprachen zwischen
den... Nein, das steht das nicht drin,
aber leider nicht drin. Naja, warte mal, sowas wird meistens in einer Koalition besprochen,
glaube ich.
Oder? Du warst ja auch Koalition einmal. Du warst ja, also ich nehme an, das wird dort irgendwie...
Eure berühmten Servietten sind das, ne?
Ja, irgendwo muss ja das besprochen worden sein. Aber ich finde die EU, ich finde die interessant. Die sagt, wer sind... Spiegeln, Spiegeln an der Wand. Wer sind die größten Schuldenmacher im Land? Und dann kommt raus, du, Brunner, Magnus Brunner. Aber hinter den Bergen, bei den sieben Zwergen, hinter dem Semmering, da ist der Nehammer noch ein größerer Schuldenmacher. Und daher wollen wir beide haben. Wir wollen beide haben in der EU. Den einen als Kommissar und den anderen wollen wir dort haben, wo man wirklich diese Schuldenerfahrung echt einbringen kann, nämlich Investitionsbank. Es ist einfach ein Wahnsinn. Also ich kritisiere in erster Linie die EU, dass die überhaupt sowas ausschreibt, macht, will und so weiter.
Gut. Naja, die hat es ja noch nicht beschlossen. Die kann theoretisch noch ablehnen. Ja,
also das
das wäre wenigstens anständig.
Das ist ja mal komisch.
Ja, nur die Lösung.
Jetzt einmal, ich kann mich erinnern an den Molterer, der war Finanzminister, da hat man gesagt, wenn der in Investitionsbank geht, mein Gott, als Finanzminister entspricht er teilweise
den Ausschreibungen. Finanzminister.
Muss man sagen.
Ist Erfahrung.
Beim Nehammer, der gehört mit Brunner, das waren die zwei, die einfach auch geschwindelt haben im Wahlkampf. Richtig geschwindelt.
Richtig geschwindelt.
Ja, und zwar sagen jetzt sogar, haben die gesagt, dass das Problem ist, der Steger, dieser Experte, der war fast Rechnungshofpräsident und leider hat es dann nur Stimmen gegeben.
Aus der
Regierung
Faymann.
Der sagt, naja, Aber weil die alle sich beschweren, diese Wirtschaftsforschungsinstitute, und sagen, wir haben was für Zahlen haben wir gekriegt, wir haben nur die Zahlen aus dem Finanzministerium. Die Wahrheit ist, das Finanzministerium war immer schon ein bisschen anderer Meinung, und es waren nicht die Zahlen des Finanzministeriums, sondern die Politik, sprich der Brunner und wie die alle heißen, und daneben, wir haben sie hingesetzt, haben gesagt, pass auf, wir müssen in ein paar Wochen Wahlen, und jetzt habe ich da einen Stift da, und jetzt machen wir einmal die Google-Hupf-Theorie. Wir sagen einfach, alles ist anders. Ja, die Zahlen, dann ist wir schreiben.
Ich brauche da keine. Das Wirtschaftswachstum steigt um 1%, ja, statt dass es
schrumpft. Ja, total. Ja. Und das ist einfach auch beim Google-Hupf. Das siehst du, der geht rein und plötzlich geht er hoch aus. Ja. Und das ist genau das, womit die sich qualifizieren, die zwar, indem die einfach in einer, das muss man sagen, in einer wirklich wirksamen Weise geschummelt haben.
Den und sogar die haben Schmäh gehalten.
Nein, so der Brunner ich, hat.
Weil du warst ja lange ein Brunner-Fan.
Ich bin Vorarlberggläubig. Wenn mir Vorarlberger ausschaut, schaffe Häuslerbauer und nicht nach dem Mädel schaue, glaube ich sofort, der ist sparsam. Das habe ich beim Brunner auch geglaubt, war falsch. Ja, ja, im genau. Gegenteil, der hat mitgespielt bei der ganzen Schummelstrategie da und bei den Google-Hupfianern und jetzt sitzen die zwei so, in Brüssel hoch.
Du sollst aber nicht abweichen, weil
die Frage war ja... Nein, ich würde ihm nicht vorschlagen.
Die Frage war ja, was hältst du von diesem großartigen Herrn Matterbauer, der als erste wirkliche Amtshandlung
muss wirklich
den Herrn Nehammann nach Brüssel schickt?
Du, schau, ich nehme an, das wird irgendwie ein Gespräch gewesen sein zwischen den drei Parteien, ich weiß nicht zwischen wem, aber zwischen den dreien, und das wird dann er exekutieren, indem man dann sagt,
und das
dann
macht man einfach vor. So. Der Mann hat ja noch ein ärgeres Gartenschlauch-Rückgrat als der Stocker.
Ich tue mir jetzt niemanden da, ich weiß nicht, wie das gelaufen ist, und ich weiß vor allem nicht, was das, die Motivation im Hintergrund war.
Na, das kann ich nicht sagen.
Das ist das weiß ich schon.
Das war das Gegengeschäft.
Aber das sind ja, genau, das weiß ich schon, sondern meistens ist ja auch die Überlegung, und wem geht es woanders?
Was kriegt jetzt der Kusenbauer?
Na, der Kirche
kommt. Sag jetzt, als Beispiel.
Der ist in die Privatwirtschaft gegangen, hat sich aber ein bisschen verhaut dort.
Aber Nehammer als Bankdirektor wäre so ähnlich wie Babler als Vizekanzler. So ähnlich passt überhaupt nicht zusammen. Achso, der ist ja schon, Entschuldigung, hab mich verdammt. Der Babler ist ja schon Vizekanzler.
Der Babler, der Babler muss es ja ausgebackelt haben und der Matterbauer muss es exekutiert haben. Das kann ich da nicht ersparen,
lieber Freund. Ich kenne nicht den Bock zum Gärtner machen. Und das ist in dem Fall der Fall. Ja. Und wer es ausgemacht hat,
weiß ich nicht. Der Nehammer wird als Bock zum Gärtner.
Ja.
Als Schuldenbock zum Innovationsgärtner.
Jetzt erst die Leute ausschummeln und zur Belohnung dafür, dass das größte Defizit aller Zeiten ist, was die ÖVP zu verantworten
hat. Was sagst du jetzt
kommen die zwei Verantwortlichen an in die EU-Positionen.
Was sagst du jetzt dem Herrn Matterbauer? Der ihm auch sehr zugewandte Herr Born-Mehner hat gestern gesagt, ab sofort ist der für ihn gestorben. Bei dir auch?
Nein, ich würde mir einfach sagen, schau, Loyalität ja, aber in dem Fall nein.
Was heißt das bitte?
Nicht vorschlagen.
Kannst du mir das übersetzen?
Nicht vorschlagen. Wenn die drei
du sagst,
Parteien
das hättest das wollen, du nicht tun dürfen, lieber Martin.
Nein, natürlich. Wenn die drei Parteien das besprechen, dann hast du die letzte... Du bist der Letzte, der sie dann wirklich macht. Ja, der,
naja, der hätte sich ja zumindest das anschauen können, was sich der Peter Westenthaler anschaut. Hätte sagen müssen, Kinder, das wird ein Riesenblamage, weil wenn die halbwegs dicht sind in Brüssel, schicken uns die den Typen wieder zurück, weil der fehlt ja gar nicht.
Danke, mein Wolfgang.
Du bist doch mindestens so lange dabei wie ich. Wenn du jemals den Eindruck hast, dass da irgendjemand sich solche Listen ausschaut, dann ist das ein bisschen im Reich.
Der Westenthaler schon.
Du ja, der Westenthaler.
Das ist ja kein Schwede, steht ja auf der Website.
Ja. Ich kenne
das. Naja, also Finanzminister sollte sich das schon anschauen, bevor er unterschreibt,
oder? Ich kenne die Liste aus der Zeit, wie es der Molter
also ist. Also ist das ein Skandal?
Ich finde, das ist eine Fehlentscheidung und hoffe, dass nicht noch weitere Fehlentscheidungen in der Folge dieses Deals kommen.
Ja, eine Fehlentscheidung.
Ja.
Dass man den Nehammer dorthin schickt.
Den Schummler Nehammer,
den Schummler.
Schon zum Schummler Brunner. Es ist die
Schummler ist ja lieb formuliert, man könnte sagen Betrüger, aber du sagst Schummler, weil es dann nicht damit.
In das reicht die Strafe, ich will mich nicht begeben, sondern ich sage, das sind die Schummelbrüder und die sitzen jetzt in der EU. Also das finde ich beeindruckend.
Nein, das ist ja, du musst dir vorstellen, der sprengt ein ganzes Land in die Luft, der Herr Nehammer. Das ist es ja. Der hat Österreich finanziell, wirtschaftlich in die Luft gesprengt.
Das ist aber ein starker Vorwurf.
Mit seiner Google-Hupf-Theorie. Na, nicht Bessern.
Also erst einmal waren die Grünen auch dabei, müssen wir mal
sagen. Ja, aber er war der Bundeskanzler, nicht Bessern. Er ist der Regierungschef und er ist ja mit einer glatten Lüge in die Wahl hineingegangen. Normalerweise muss er die Wahl auch schon wegen dem wiederholen, weil er die Menschen auch geschwindelt hat und mit ihm die Grünen. Das ist ja, der hat ja das Land, in Wahrheit, wir wissen heute, es jagt ein Krisengipfel den anderen, weil keiner weiß, wie man das Land jemals wieder in die Spur bekommen die nächsten Jahre. Das weiß niemand. Nicht einmal die ausgewiesensten Experten in Österreich wissen derzeit eine Lösung, wie wir das Fiasko...
Über das reden wir
gleich. Ja, der Kummerge, das Herrn Nehammer jemals wieder bereinigen können, ohne einen Kollateralschaden. Den haben wir eh schon. Und so einen schickt die SPÖ als ausgewiesene Kompetenz. Die SPÖ schickt so jemanden, der Herr Finanzminister, der
dafür
schickt so jemanden in
den Investmentbank.
Ja, zuständig ist die SPÖ.
Aber zuständig,
der Finanzminister schickt dem.
Zweite Frage, die dahinter steckt, ist, wo ist das ausgemacht? Jetzt haben sie gesagt, sie sind so transparent. Da haben wir uns ja noch drüber lustig gemacht, über diesen, die letzten zwei Seiten, wo alle Posten schön aufgeteilt worden sind nach Parteipolitik. Der ist aber da nicht drauf. Das heißt, es gibt offensichtlich noch andere Postenschachereien. Die Einheitspartei und nichts anderes ist das. Das ist ja der Beweis dafür, dass der Vorwurf Herbert Kickels an die 30 sind nichts anderes wie eine Einheitspartei, die sich halt Verliererampel nennt und aus SPÖ, ÖVP und NEOS besteht. Aber das ist alles eins. Die nicken das alles ab. Wo sind wirklich, ich frage mich bei der SPÖ, okay, das ist eine alte Backelrasse, die backelt sich halt die Posten aus und der SPÖ ist ja Österreicher wurscht. Wenn du so jemanden dort hinschickst, dann muss da das Land ja wurscht sein, wenn es zu einem Versager dort
hinschickt. Oder die EU muss da wurscht
sein. Oder die EU, beides. Oder beides, ja. Das kann auch sein. Aber wenn du auf das Land hältst, das ist eine verantwortungsvolle Position, dann schickst du dort tatsächlich einen mit allen Wassern gewaschenen Bankexperten und Investmentexperten.
Treichel zum Beispiel.
Gibt's, in Österreich gibt es mannigfaltige Finanzexperten, die sind nur alle nicht in der Politik und auch nicht in der Regierung, weil die fragen es gar nicht, die holen es gar nicht rein. Da holen sie lieber die Matterbauers, weil das ist ein strammer Kommunist. Der Parteisoldat, das hat ihm doch der Babler gesagt, sind wir doch ehrlich. Der Babler hat das ausbackelt mit der ÖVP. Da gibt es einen
Gegenteil. Ja,
da gibt es irgendwann, werden wir jetzt in den nächsten Wochen erfahren, dass irgendein unfähiger Rotter auch irgendwas wird. Das werden wir jetzt erfahren und dann ist das Gegengeschäft. Wobei im Moment ist bei der SPÖ so, dass alle unfähig in der SPÖ was werden.
Sie sind nicht in der Regierung.
Sie sind nicht alle in der Regierung.
Ganz ehrlich, ich will nicht die Vergangenheit aufarbeiten, aber
das interessiert auch keinen,
die Vergangenheit. Oh ja, das kann sich schon interessieren. Wie Schwarz-Blauer waren nicht nur lauter Engel mit der Vatikanischen, mit dem Vatikanischen
Bickel, so
die da in Positionen gekommen sind. Naja, aber nur damit wir die Kirche im Dorf lassen.
Also, darf ich da sagen, dass im Jahr 2000 nach Schwarz-Blau
keine Heiligenversammlung.
Ein positiv, wir haben kein Defizit gehabt, wir haben einen Überschuss gehabt im Budget. 0,5.
Lieber Peter Westenthaler, wenn du das jetzt sozusagen umstülpst auf die Regierung, weil du bist ja richtig empört heute, ja? Auch wenn du dich sehr zurückhältst in der Tonalität. Ja?
Mir fällt viel ein, aber das ist alles klagbar, deswegen sage ich es nicht.
Gut. Du bist ja der Meinung, diese ganze Regierung hat sich bereits dekouvriert und das beginnt beim Herrn Stocker, der dem Herrn Nehammer diesen Job vermittelt hat. Man muss ja wissen, die ÖVP weiß ja seit Monaten, dass sie diesen Job besetzen kann. Weil der war ja vom Herrn Holterer besetzt, auf den hat Österreicher Vorschlagsrecht, damit die ÖVP. Das heißt, es war für die ÖVP immer klar, dieser Job fällt einem der Ihren zu. Ich lasse mich da einstechen, wann der Nehammer nicht schon zu seinem Rücktritt Anfang Jänner mehr oder weniger das gewusst und das mit dem Stocker auch ausverhandelt hat, dass er den Job kriegt und dafür geht er.
Das erklärt doch, warum er nicht geweint hat, wie er zurückgetreten ist, sondern sich gefreut hat.
Welcher Teufel den geritten hat, noch vor 4 Tagen zu sagen, dass er privatwirtschaftlicher Berater wird, ist mir schleierhaft. Also das ist ja schon ein notorischer Schmähhammer, muss man ehrlich sagen. Also, auf den Stocker bist du angefressen, auf den Babler bist du angefressen, auf den Matterbauer bist du erst recht angefressen, auf die Neos bis hinunter zum Herrn Schellhorn bist du noch mehr angefressen. Wie angefressen bist du eigentlich nach knapp 2 Wochen schon auf diese Regierung?
Ja, das ist ja eigentlich nur der, wenn man so will, der Tropfen, der das Fass zum Überlaufen gebracht hat. Das Fass füllt sich ja seit dieser Regierung ist mit lauter Sinnlosigkeiten, Unwahrheiten, Lügen, die Mieten werden teurer, die Pensionen, die Pensionisten werden geschröpft und über die Klinge gesprungen von der SPÖ, die vor der Wahl gesagt hat, das kommt nicht in Frage. Die Lüge bei der Asylpolitik, wo sie uns erklären, sie stoppen den Familiennachzug, es kommen jeden Tag Leute über den Familiennachzug nach wie vor herein und auch andere Asylanten. Da ist gar nichts gestoppt. Also diese ganze Schmähpolitik, man hat sie offenbar vereinbart, die neue Strategie dieser Regierung lautet, jede Woche darf eine andere Partei einen Schmäh haben. Die erste Woche waren die Roten mit den Mieten. Jetzt kriege ich gerade alle, ich habe das letzte Woche schon präsentiert, ich kriege eine Mietvorschreibung nach der anderen, wo im April die Mieten steigen. Mhm. Dann haben sie den Schwarzen den Asylschmäh verordnet, wo sich herausstellt, einer der größten Lügen überhaupt in der Zweiten Republik. Wir haben nach wie vor Zuwanderung, wir haben nach wie vor Familiennachzug, wir haben nach wie vor Ausnahmegenehmigungen. Der Bildungsminister erklärt am Tag, nachdem der Familiennachzugstopp verordnet worden ist, er richtet jetzt Vorbereitungsklassen ein für künftige Kinder vom Familiennachzug, also einen Tag später. Und die letzte Geschichte ist natürlich diese Geschichte mit den Pensionisten, die man besonders weht hat, weil die alten Menschen, die das Land aufgebaut haben, Kinder großgezogen, was kennen die bitte dafür, dass wir solche unfähige Politiker haben? Und warum ist es Babler und Ludwig, der die Pensionisten über die Klinge springen lässt und sie mit 250 Millionen der Erhöhung der Krankenversicherungsbeiträge im Schnitt...
Ich bin empört.
Und dann kommen noch diese Postenschacher. Und ich behaupte ja, das ist ja nur die Spitze eines Eisberges. Da kommt jetzt ein ganzer Berg. Das poppt jetzt eins nach dem anderen auf. Immer wenn es was zu besetzen gibt, dann merkst du, wie dieser uralte, und lieber Josef, du weißt genau, warum die Sozialdemokratie und die ÖVP in Koalition abgewählt worden ist. Genau wegen diesen Macherleukes, genau wegen diesen Postenschacher, wo unfähige Menschen zu Top-Positionen geschickt werden, damit sie ein Gerstl kassieren. Und die Neos spielen da mit, also die arbeiten daran, dass sie aus dem Parlament fliegen, weil die nicken das alles ab. Für die ist Qualifikation wurscht. Die kennen das nämlich auch, diesen Qualifikationsbogen der europäischen Investitionsbank. Die melden sich nicht und sagen, Moment mal, haben wir da nicht einen anderen, der wirklich qualifiziert ist? Nein, die spielen da überall mit. Und das poppt jetzt auf und daher fährt diese Regierung. Wir haben es ja gesehen, vorige Woche bei der letzten Umfrage, die Ampelparteien alle im Minus, die FPÖ im Plus. So. Und das ist dann das Ergebnis. Das heißt, ich bin wirklich entsetzt, was in dem Land derzeit passiert. Keiner hat einen Ausweg, das kommt ja noch dazu, dass wir Politiker haben, die weder eine Kreativität noch offenbar das Fachwissen haben, überhaupt aus diesem Schlamassel, den wir jetzt sind,
herauszukommen. Und leider schon gar keine Vision, muss man dazu
keine,
sagen.
Keine Vision. Ich frage mich, darf ich zum Beispiel nur einen Punkt mir schon langsam die Frage, warum fragt sich das niemand? Wir zahlen jedes Jahr über 3 Milliarden, im letzten Jahr 3,1 Milliarden Euro an diesen Verein namens EU. Wir sind Nettozahler. Der mit dem Geld dann Panzer und Waffen für die Ukraine kauft.
Okay.
Na Moment. Ich stelle die Frage, wieso sind wir mit unserem Budget, mit unserem Bruttoinlandsprodukt, mit unserem letzten Platz beim Wirtschaftswachstum, wieso sind wir eigentlich noch immer Nettozahler der EU?
Das werden wir immer lang sein.
Warum sind wir nicht längst Nettoempfänger? Ja, ja. Warum zahlen wir in den Verein
so weiter
ein? Und warum nehmen wir nicht die drei Milliarden, die wir dort einzahlen und verwenden es für unser Budget? Das wäre mal so eine Geschichte.
Josef, bist du auch so empört wie er? Der ist ja empört.
Ja, du tust immer so Beispiele bringen.
Bist du mittlerweile auch wütend auf diese Regierung oder siehst du sie eher wohlwollend, um es einmal so zu sagen?
Ich habe einfach die britische Diskussionskultur, ich sehe das etwas mit nobel. Anderen Worten.
Ja. Nobel.
Nein, nobel nicht, aber anders.
Naja, ja. Die Leute
schau, da ich muss ehrlich sagen, Familiennachzug war ich immer skeptisch, weil das Europarecht da dagegen spricht. Wenn die das trotzdem machen, ist es richtig. Ich finde, man soll es probieren. Vielleicht kann man auch europarechtlich Änderungen
aber
vornehmen.
Aber darum geht es ja nicht.
Sondern ja, schon, darum, aber er bringt ja da. Er macht ja Wortmeldungen, die ich sehr schätze, aber... Ja. Aber die immer zugleich Punkte drinnen haben, wo man in wenigen Sekunden darauf eingehen muss. Ja. Bei den Mietobergrenzen, das wird sich erst herausstellen, ob es wirklich Mietobergrenzen gibt. Na, wo der zweite und der dritte Schub, Reformschub, dann der wirkliche Eingriff ist, das bis jetzt steht auf mich nicht zufrieden.
Was denn? Der Herr Babler hat versprochen, ab 1. April sinken die Mieten und sie steigen, aber es gibt keine einzige Vorschreibung, wo er Mieten sinkt. Ja, aber das ist ja Lug und Druck, nicht besser. Ich lässt euch jetzt gleich vor.
Der erste Teil,
nur weil du protestierst, hast du ja nicht das alle.
Wolfgang, es gibt in diesem April keine einzige Mietsenkung.
Ich bin jetzt am Wort und ich muss
nur hören.
Der erste Teil, wo man auf die Richtwerte eingegangen ist, ist natürlich ungenügend. Ja. Und es ist nur ungenügend, weil es nur Genossenschaften, Gemeindebauten, Altbau, du brauchst für alle Wohnungen und es wird im zweiten Reformschritt, hoffentlich wieder mit dem Plan, dann einen Beschluss im Parlament geben, wo man das in den Griff kriegt. Ich muss das immer wieder sagen, damit da nicht irgendwie so...
Aber was die Schlussfrage, betrifft, weil wir in die nächste Runde gehen.
Nicht
jetzt, da du jetzt da alle
Themen sagt da dauernd Sachen, auf die man was sagen.
Nein, aber ich will wissen, ob du die Regierung als solche jetzt positiv siehst, ob du meinst, was noch immer der Meinung bist, man sollte ihnen eine Chance geben, oder ob du mittlerweile auch angefressen, gepisst, wie er sich ausdrückt, oder zumindest, um in deiner noblen Sprache zu bleiben, enttäuscht bist.
Na, ich bin über bestimmte Dinge not amused, wenn du das auf Britisch
noch
haben willst.
Ja. Noch nur,
ja. Aber ja. Es ist jedenfalls so, dass ich das Prinzip Hoffnung in der Politik, seitdem ich tätig bin, und das ist ja doch eine längere Zeit, nicht beiseite lege, sondern denke, da werden noch Schritte folgen, die man dann da so diskutieren kann, dass er ein bisschen da drüben blass wird. Aber jetzt im Moment ist es so... sei ein bisschen optimistischer. Weil nämlich, Im Moment ist...
Ist Frust, oder was?
Nein, das sind ein paar Dinge, die sind, ehrlich gesagt, auch mir unverständlich. Ja, also die 5% von 5,1 auf 6% bei der Krankenversicherung, habt ihr schon mit den Schwarzen diskutiert. Ihr habt das mit den Schwarzen diskutiert. Aber egal, das in dem Bereich. Und jetzt marschieren, sagt das noch schnell, es marschieren momentan ununterbrochen in den Medien, hier, Experten auf und schildern ein Bild, wo es dann nur mehr die Frage stößt, was haben die eigentlich vor der Wahl gemacht, diese Experten? Welche Daten und Zahlen hatten sie eigentlich? Warum hat man das nicht schon früher gesagt? Wieso hat die Politik darauf nicht schon früher Rücksicht genommen?
Das ist ja Bundeskanzler taubt verantwortlich. Deine Kanzler haben ja auch halbwegs über das Budget Bescheid gewusst und sind nicht davon
Na, dann hat er geschwindelt. Ich sage, er hat geschwindelt. Nein, aber wenn der Gerd Steger, wenn der sagt, und der war im Finanzministerium, und der war fast sogar Rechnungshofpräsident, man sagt, na Moment, da ist irgendwie ein Spalt zwischen dem, was die Beamten im Finanzministerium am möglichen Prognosenentwicklungen sagen und was alle anderen dann gefüttert bekamen in den Wirtschaftsforschungsinstituten von der Politik und was die Politik daraus gemacht hat. Und das ist mein Vorwurf. Die
das
Politik,
ist vorsätzlich.
Ja, weil viele kluge Experten, die Beamte in, zum Beispiel im Finanzministerium sind, nicht gehört
wurden. Ich habe gerade vor ein paar Tagen mit einem deiner Ex-Kanzler geredet, den du sehr schätzt.
Ich habe mehrere.
Und der hat gesagt, völlig undenkbar. Undenkbar, dass er sich um 1,7% verschätzt hätte, weil er jede Woche die Zahlen vom Finanzministerium bekommen hat. Und er meint, wer ein bisschen ein Excel-Sheet lesen kann, der kann das lesen und der weiß ungefähr, wo man steht. Da kann man sich um 0,3% irren oder so.
Ja.
Aber 1,7%, sagt dieser Mann, war selbst in der Finanzkrise, Griechenland etc., wo die Zeit turbulenter war als jetzt, undenkbar.
Ich bin komplett einer Meinung. Ja. Und das ist ja das, warum ich sage, Schuld sind die, die gesagt haben, vor der Wahl gehen wir nicht zu, dass die Schulden weit höher sind, als wir momentan sagen. Und das werfe ich ihnen vor.
Und damit sind wir wieder beim Herrn Nehammer. Soll es einen Urausschuss geben, letzte Frage zu dieser Sache, oder gehen wir einfach drüber hinweg und sagen wir, wir haben ein Pech gehabt, wir sind angeschwindelt worden?
Nein, als Parlamentarier habe ich grundsätzlich nichts gegen Untersuchungsausschuss.
Aber was soll passieren? Muss Konsequenzen geben?
Oder? Aber anschauen sollte
ist der heute im
Brüssel? Da kann man dann beide herholen, den Nehammer und den Brunner.
Genau.
Und das, glaube ich, das gibt was her. Weil sowas soll sich ja nicht wiederholen.
Müsste man den eigentlich abberufen als Kommissar, nach dem, was jetzt da passiert ist?
Das geht ja gar nicht.
Kann man ja machen, natürlich.
Ich bin der Meinung...
Wieso ist der überhaupt Kommissar geworden?
Nein, lass ihn einmal. Hörst, wieso?
Das frage ich mich. Das ist nicht einmal stärkste
Partei. Schwarz und Grün sich hingesetzt hat und gesagt hat, einmal ein schwarzer Kommissar,
immer ein schwarzer Kommissar. So, das war die Runde 1, heute sehr, sehr ausführlich. Jetzt werden wir da ein bisschen straffer diskutieren. Das müssen wir auch, denn jetzt kommen wir zum Budget und da ist Straffung ja ohnehin angesagt. Heute ein sehr straffer Gipfel und sehr straffe, würde ich sagen, Aussagen aus den Ländern und aus den Gemeinden. Sinngemäß, ihr könnt es uns, wir sind gleich wieder da.
Worüber Österreich heute spricht, was unser Land bewegt. Fellner, unabhängig, unparteiisch und wirklich kritisch. Fellner live.
Ja, Runde 2 bei Zapp gegen Westendal am Mittwochabend. Der Budgetgipfel ist verraucht, könnte man sagen. Über den wollen wir jetzt gar nicht diskutieren, weil sonst sitzt man da weit über Mitternacht hinaus. Die Bundesländer in ihrer bekannt kooperativen Art und Weise und insbesondere sie immer einer Meinung befindlichen, was ich will, für 1000 Gemeinden, haben der Regierung ausgerichtet, ihr könnt uns, ja? Habt uns gern. Nicht ganz zu Unrecht, muss man sagen, weil da sind Länder dabei wie Oberösterreich, die ja tatsächlich eingespart und keine Schulden produziert haben und die jetzt da dazuzahlen sollen zu diesem Bundesdesaster. Da würde ich auch als oberösterreichischer Landeshauptmann sagen, habt's mich gern, Leidl. Ja? So, Und das heißt, es schaut nicht gut aus, was diese Schulden sozusagen Aufholjagd betrifft. Lieber Josef, du warst in ähnlichen Situationen. Ich darf dich an die Ära Faymann in Griechenland erinnern, etc. Da hat ja auch das Budget ziemlich gekracht und geraucht. Trotzdem hast du dich damals irgendwie aus dem Schlamassel Sankt Faymann herausmanövriert. Was muss passieren, dass wir aus diesem Budget-Schlamassel aussehen?
Das ist ganz einfach. Wenn man begreift, dass wir, die akute Situation ist die, wir sind einfach ein Bundesstaat, ja, wir haben 9 Länder, wir haben eine komplizierte Struktur, die Kosten verursacht, da kann man ja drüber nachdenken, da haben wir ja selbst einmal Reformschritte versucht vor vielen Jahren, um das zu vereinfachen und da Geld einzusparen.
Ist in die Hose gegangen,
wie du sagst es ja bürgernahe, also in die Hose gegangen, ja. Und jetzt ist es so, dass im Endeffekt alle mithelfen müssen, weil das einfach nicht anders geht. Und du hast eben unterschiedliche Gemeinden und Länder, die mit unterschiedlichen Verschuldungen dastehen, aber letztendlich werden die genauso dabei sein müssen wie der Bund. Der Hauptverantwortliche ist der Bund. Wenn du dir das anschaust, was unter Kurz hergeschenkt wurde, ja, was da viele dann sogar noch zurückverwiesen haben, weil sie gesagt haben, das ist zwar nett, dass wir so eine Corona-Entschädigung haben, aber das war zu viel und wir waren nicht die Richtigen. Du kannst in jedem Medium fast, siehst du da schon Berichte, kostet es, was es wolle, der berühmte Satz, ja, kostet es, was es wolle, zieht sich da komplett durch. Diese Verschuldung hat eine lange Geschichte.
Hat mit Sebastian Kurz und seiner Corona-Panik begonnen.
So ist es.
Der uns ja den Lockdown eingebrockt hat, der Meinung war, alle werden sterben, sinngemäß. Und dann gesagt hat, na, und jetzt kriegt jeder, damit ein bisschen angenehmer stirbt, ein paar zigtausend Euro aufs
Konto. Das hat sich weiter fortgesetzt.
So hat sogar der Verfassungsrichter Corona-Hilfe bekommen,
ja,
obwohl der kein Betrieb nichts hat.
Ja, das hat sich alles fortgesetzt. Und da, ich bin mir schon vorgeschlagen, ob da nicht ein Untersuchungsausschuss angebracht ist, dass man sich die Frage stellt, ja, was ist da geschehen? Wer hat das entschieden? Wieso hat man eine eigene Gesellschaft gegründet, um das zu verteilen, etc. etc. Also das sind die Punkte. Und am Schluss...
Gut, mit dem hat es begonnen.
Ja,
und kamen die Grünen mit dem anerkannten Finanzexperten Kogler und der noch besseren Finanzexpertin Gewessler, die schon das Budget von Global 2000 ja großartig im Griff gehabt hat, ja, und haben das Geld ausgeblasen in Umweltprojekte.
Ja, das ist überhaupt das Beste. Anstatt dass die schon übersparen müssen, haben die gesagt, schau, wir sind eh nur ein einziges Mal in der Regierung, der Verjung und Sedewöller, wir blasen aus, was noch gibt. Genau. Und das ist natürlich jetzt alles rückgängig gemacht worden, oder wird rückgängig gemacht, zu Recht auch, weil das letztendlich unmöglich ist. So, und am Schluss haben dann die ÖVPler gesagt, so, jetzt haben wir zu verantworten ein gigantisches Schuldenberg, Defizit, alles mögliche.
Ja, Moment, es kommt ja noch ein Punkt dazu. Ja. Es kommt ja noch der Punkt dazu, dass die Wirtschaftspartei ÖVP gemeinsam mit der Anti-Wirtschaftspartei Grüne die Wirtschaft ruiniert hat, das muss man ja auch sagen. Durch viel zu hohe Energiekosten etc. Der Hauptteil liegt ja daran, dass eben die Wirtschaft so eingebrochen ist.
Ja, dass sie, weil sie einfach nicht zugegriffen haben auf die Übergewinne bei den Energiekonzernen beispielsweise, ja, und weil sie bei den Banken nicht zugegriffen haben, weil sie mit denen verhabert sind politisch. Das ist ja das Problem. Und bei den Banken, die 12 Milliarden Gewinn, haben noch nicht einmal die 10 Milliarden aus der Faymann-Ära ganz zurückgezahlt, sondern nur 5 Milliarden. Ja. Sind alles wurscht, gilt alles nichts. Kommen die Kleinen, die Mittleren und die oberen Mittleren. Die kommen dran und die ganzen kommen übrigens auch nicht dran. Aber irgendwann werden sie dran kommen, weil sie in anderen Ländern auch schon diskutieren, ob nicht ein jeder ausnahmslos einen Beitrag bei Budgetsanierungen zu leisten, und zwar bis ganz hoch oben auf. So, das ist einmal die Situation, in der wir stehen. Und damit die Sozialdemokraten sich so richtig mit hineingezogen fühlen, obwohl sie dafür keine Verantwortung haben, ja, bis zur Bildung dieser Drei-Parteien-Regierung, haben die Sozialdemokraten jetzt den Finanzminister und der kann sich jetzt jeden Tag belegen.
Der größte Fehler war, den sie je machen konnten. Ja. Ne? Gut. Du bist dran.
Jetzt natürlich eklatant
widersprechen. Dein Freund Kickl hat ja den Braten schon gerufen, deshalb hat er sich geschlichen.
Er tut so, als wenn die SPÖ da nichts zu tun hätte. Lieber Josef, darf ich dich daran erinnern, dass es die Sozialdemokratie unter der Hobby-Virologin Randy Wagner war, die bei jeder, Rufzeichen doppelt unterstrichen, bei jeder Corona-Maßnahme mitgestimmt hat mit der ÖVP.
Deswegen haben wir uns auch verabschiedet von ihr.
Deswegen haben wir uns sitzen die anderen Hanseln alle noch drinnen. Dass der Herr Babler der größte Impfapostel war, in Treiskirchen und dort am liebsten die ganze Ortschaft durchgeimpft hätte. Zwangsweise, nicht freiwillig, zwangsweise. Das ist die SPÖ, die mitgestimmt hat und mitgeheult hat bei den Russland-Sanktionen, die uns energiepolitisch in Wahrheit das Kreuz gebrochen haben. Das ist das. Statt dass man sich als neutrales Land rausnimmt und sagt, wir spielen da nicht mit, wir beziehen weiter Energie auch aus Russland, weil es einfach billiger ist und weil wir für unser Land arbeiten und nicht für die eine verrückt gewordene Europäische Union. Das war alles SPÖ, ÖVP, alle miteinander im Backel. Das will ich dir nur erinnern, dass man das auch nicht vergisst. Und wenn man von diesem sündteuren Corona-Regime sprechen muss, dann tut es mir halt auch leid. Dann war es halt auch Wien mit diesem sündteuren Testregime in Corona. 5 Monate Lockdown für Ungeimpfte, die Pandemie der Ungeimpften, die Ludwig ausgerufen hat und dort die Leute eingesperrt hat in ihre Gemeindebauten, die haben nicht einmal aussehen dürfen, wenn sie sich nicht testen.
Der Ludwig war ja der Oberlockdown.
Der Oberlockdown-Verhänger, das strengste Regime mit dem Ergebnis, die schlechtesten Zahlen in Wien, die meisten Toten und überhaupt keine andere Geschichte. Aber der hat die Leute weggesperrt. Warum? Weil dort in Wien auch Dinge passiert sind mit dem Testregime. Da sind auch Firmen SPÖ-nahe zum Zug gekommen, die dann das Testregime, wo die dann ordentlich abkassiert haben. Da bin ich übrigens auch für einen Untersuchungsausschuss, bin ja dafür, aber ganz generell, das sind die auslösenden Momente gewesen. Natürlich die Energiekosten, die aber künstlich mit politischem Bewusstsein nicht zufällig in die Höhe gegangen sind.
Und wo wir
heute, das passt ja gut dazu, heute vom Regulator erfahren, dass im Vergleich zum Vorjahr innerhalb eines Jahres die Strompreise schon wieder um Sagenpreise 35,7% gestiegen sind. Und da sind die Netzkosten noch gar nicht dabei. Das sind die reinen Energiekosten, Stromkosten. 35,7% und auch die jetzige Regierung mit SPÖ-Beteiligung kommt nicht drauf, dass es jetzt dringend notwendig wäre, einen Preisdeckel einzubauen, den sie immer vor der Wahl gefordert haben. Jetzt lehnen sie sich zurück. Na, Preisdeckel brauchen wir jetzt nicht mehr. Jetzt lassen wir die Haushalte bluten mit plus 35% Energiekosten. Und das ist so schäbig. Vor der Wahl alles versprechen, nach der Wahl sich an nichts mehr zu erinnern. Und da kannst du die SPÖ nicht rauslassen. Und wenn wir über die Länder reden.
Was muss jetzt passieren, dass das Budget saniert wird?
Ich habe da einen Vorschlag in der vorigen Runde gebracht. Ich sehe es überhaupt nicht ein, warum wir noch 3 Milliarden Euro an die Europäische Union überweisen. Stopp. Kein Beitrag mehr. Wir werden künftig aufgrund der wirtschaftlichen...
Das ist ein bisschen schwierig.
Warum?
Ja, wer sagt nicht das? Einfach sagen kannst,
was heißt das? Wir sind doch mittlerweile Schlusslicht in der Wirtschaftsentwicklung in Europa. Wir sind doch hinter die ganzen Nettoempfänger. Wir sind hinter Griechenland. Wir sind hinter den ganzen Almosenempfängern. Mittlerweile, was das Wachstum anbelangt, das Bruttoinlandsprodukt, Pro-Kopf-Wachstum, sind wir an allerletzter Stelle mit einem Minuswachstum. Ja, wieso zahlen wir noch einen den Verein? Jetzt hauen sie unser EU-Defizitverfahren drauf. Danke. Aber dann kriegt es von uns auch keine Beiträge mehr. 3,1 Milliarden Euro. Wir sind schon lange nicht mehr in der Lage, Geld zu verschenken und wir sind auch schon lange kein Nettozahler mehr. Das ist der Punkt 1. Der Punkt 2 ist, und das ist wahrscheinlich der wichtigste, andere Politiker. Wir haben Menschen am Werk, wo sich in kurzer Zeit, nach 4 Wochen herausgestellt hat, die können es nicht. Und jetzt bin ich beim aktuellen Finanzminister.
Die können es nicht.
Die können es nicht. Auch nicht nur,
gut, aber der aktuelle Finanzminister ist ein Experte.
Aha, toller Experte. Toll. Erstens einmal,
der Josef
offenbar
immer.
Ein Experte ja, für Postenbesetzungen. Wie ziehe ich die beste Niete? Er schickt den Nehammer dorthin. Also das kann kein Experte sein, weil der kennt ja die Ausschreibungskriterien. Und das Zweite ist, auch die Prognose und Berechnung des amtierenden Finanzministers von vorvoriger Woche hat sich in 10 Tagen in Luft aufgelöst. Er hat ausgerechnet 6,3 Milliarden
für falschen Daten.
10 Tage später.
Das waren nur eure Daten.
10 Tage später sind es 12 Milliarden. Nicht die vorige Regierung, die jetzige. Nein. Der jetzige Finanzminister ist nicht mächtig und in der Lage, ein richtiges Budget auszurechnen. Und wenn das so weitergeht, haben wir nächstes Jahr 24, nächste Woche 24 und übernächste dann 40. Wo hört denn das auf? Die sind doch alle im Blindflug. Der Herr Matterbauer, das ganze Finanzministerium, wenn du gestern gehört hättest im Report, den früheren Sektionschef Steger, übrigens, auch ein Genosse, wie der denen die Leviten gelesen hat, den amtierenden Politikern, die Leute ausschmindeln schon wieder, die nicht die Wahrheit sagen, der weiß ganz genau, als früherer Sektionschef, der Budgets erstellt hat, dass auch das jetzige Zahlenwerk nicht stimmt. Wir werden schon wieder auch geschwindelt und jetzt auch von aktiven Finanzministern der Sozialdemokratie. Und das finde ich nicht okay. Das heißt, die können alle ausgewechselt. Es gehören Experten ans Werk, zumindest was die Finanzen
anbelangt. Also lieber
Peter, und das Zweite ist, es braucht eine dringende Strukturreform. Wieso haben wir die größte Regierung aller Zeiten und die teuerste? Kann man das erklären? Warum haben wir nicht eine Regierung mit 10 Hanseln, die reichen auch? Wir haben 21. Das ist doppelt so viel. Wir haben 21 Fuhrparks, 21 Ministerbüros. Die Regierung allein kostet uns 50 Mille jedes Jahr. Das ist ja alles unfassbar. Das glaubst du nicht. Strukturreform bedeutet eine der Strukturen, Kappen von Strukturen. Und dann natürlich dort, wo Geld herumkugelt, und zwar zuhauf. Und da gibt es zwei Bereiche, etwa die Energiekonzerne, die jetzt schon wieder ordentlich abkassieren. Wo ist denn der Abschöpfungsbetrag? Ich schöpfe denen gleich mal 5 bis 8 Milliarden einmal ab, dass nur so rauscht. Und sage, so, fertig, ihr habt jetzt jahrelang Gewinne gemacht, Milliardengewinne. Jetzt hat es einmal ihr dran, das zahlt. Und dann musst du aber, und das ist die Gefahr, gleichzeitig einen Preisdeckel einziehen. Weil diese Typen da in den Energiekonzernen, sobald denen was abschöpft, erhöhen sie gleich die Energiepreise.
Das ist ja logisch.
Also musst du beides machen. Milliarden abschöpfen, Gewinne abschöpfen, gleichzeitig Deckel drauf, ja, Höchstpreis und das, nein, und das lädt nur.
Das gilt ja auch für die Banken.
Ich sprühe, und jetzt bin ich beim letzten Bereich, und das sind die Banken.
Die haben aber auch den Kunden drauf, logischerweise.
7 Milliarden Gewinn,
ja.
Na, die hole ich mir gleich. Wieder schauen. Und dann mache ich ein Gesetz, wo sämtliche Gebühren bei den Banken inklusive Zinsen eingefroren werden. So, und dann habe ich es gelöst.
Also, du bist der Ärger als der Darm, bitte für mich.
Hör, ja, aber so, schau,
die hole ich mir gleich.
Aber wenn wir so schlechte Politiker haben, die das nicht machen, ja, weil sie eben in Wahrheit alle verbandelt sind, das ist die Wahrheit. Ihr habt rote Banken, schwarze Banken, ihr habt rote Energiekonzerne, schwarze Energiekonzerne. Und stattdem sie das Geld dort holen und für die Leute, die sich das Leben nicht mehr leisten können, das Geld dort holen, versorgen sie ihre Leute, ihre Unfähigen in den Spitzenposten. Das so, ist eine tolle Politik.
Ja, ich muss dazu was sagen, die Rhetorik. Er fühlt sich als Austro-Trump.
Da. Ja, natürlich. Ja,
vielleicht braucht es ja einen Trump.
Das ist unser Donald,
nein,
unser
Favoriten-Donald. Man kann ja ruhig da ein bisschen vehementer gegenüber Strukturen auftreten. Ich bin ja da gar nicht dagegen. In meiner persönlichen Geschichte habe ich das auch ein paar Mal probiert und manchmal ist es sogar gelungen.
Also, schau, ich meine, ich muss mal erstens einmal. 5 Milliarden bei den Banken abgeschafft.
Nein, aber ja, bitte, das 100 Mal.
Hast du schon gesagt? Da willst du nicht
100, mehr. Nein, ich will 100.
Damit es nicht hast,
dann ist das immer zu wenig.
So macht es der Babler nicht.
Ich bin der Meinung, dass die Banken viel mehr als 7 Milliarden Gewinn gemacht haben. Viel mehr.
Pro Jahr. 12.
Im letzten Jahr waren es mehr als 7 Milliarden. Und ich bin der Meinung, dass man da anzwicken kann. Und ich sage ganz ehrlich, gerade dort. Und zwar so, dass sie es natürlich nicht den Sparern umhängen, da müssen sie etwas überlegen, wenn man das macht. Ja, zum Beispiel. Wie oft haben wir darin Preisdeckel-Diskussionen gehabt? Wir wollten Preisdeckeln haben beim Treibstoff, wir wollten Preisdeckeln haben im Handel, wir wollten Preisdeckel haben bei den Mieten.
War ein Fehler,
wir wollten Preisdeckel bei der Energie.
Ja, leider, so leider, das, leider, ja. Leider.
Und bei der Energie, ja. Schau, da bin ich interessanterweise ähnlicher Meinung. Nachdem ich jetzt höre, was dieser Trump alles aufführt, mit diesem Fracking da, ja, die machen Milliardengewinne, die zerstören die Landschaften dort. Ja. Und weil jetzt das Erdgas aus Russland immer verwendet wird, weil es ein böses Erdgas ist, macht er das Geschäft seines Lebens für die USA. Und das finde ich auch wieder, nein, das finde ich auch wieder nicht gut. Und vor allem, wenn dann, von seiner Sicht her, ist schon okay. Und dann finde ich auch die Golfstaaten, die plötzlich mit einer hohen demokratischen Kultur betrachtet werden.
Die Lieblinge und so weiter. Von Gewessler und Baerbock. Ja.
Also das muss man schon sagen. Und bei der EU, Defizitverfahren, und jetzt nehmen wir es, wenn es 1% vom BIP ist, nimmt man es aus, wenn es für Rüstung verwendet wird. Das ist überhaupt der größte Hammer. Also, dass man für eine nutzlose, für eine Energie- und Materialvergeudende, Rohstoffvergeudende Industrie auch noch belohnt wird von der Europäischen Union, möglichst viel Waffen herzustellen, dass die möglichst irgendwann einmal zerstört werden, damit man neue Waffen
bekommen, wenn
neue Waffen,
wird,
warte mal, neue Waffen herstellen kann. Ja. Und dann gibt es 800 Milliarden, die plötzlich da sind. Ich frage mich, woher kommen die? Und jetzt haben es ein paar so Experten, die Europäische Zentralbank, irgendwo, die wissen schon was, so Zentralbanken oder irgendwelche Geldgeber, die da in der Gegend immer dumm lungern. Also ist ganz einfach. Ich bin dagegen, dass wir keine offene Debatte führen und dass wir da sozusagen da offen ansprechen, dass sich die Lobby der Rüstungsindustrie momentan auf allen Ebenen durchsetzt und dass man da dagegen halten muss. So. Und das eine ist, wenn der Matterbauer im ersten Anlauf in der ersten Woche mit den Schwarz-Blau diskutierten oder mit den damaligen Daten ausgegangen ist, hat er dann in der Woche darauf revidiert und hat es dann eh anders dargestellt. So was kann passieren, wenn man ein paar Stunden gerade im Amt ist. Aber ansonsten muss ich ehrlich sagen, finde ich, ist das alles eine Entwicklung, die ich auch nicht gut finde und wo man den Menschen den Eindruck vermitteln muss, mag sein, dass es schwierig ist. Mag sein, dass wir büßen müssen teilweise für Sanktionen gegen Russland, die übrigens gar nichts gebraucht haben zu einem großen Teil und den Russen sogar nur genutzt haben, aber uns geschaut haben. Mag das alles sein. Ja? Mag sein, dass wir im Energiebereich mit diesen ganzen Dingen letztlich auch unser eigenes Tor geschossen haben. Ja? Aber im Endeffekt bin ich der Meinung, der Bürger, die Bürgerin, die, die da leben wollen und leben müssen, und so unter Bedingungen, wo es lebenswert ist und Leistung, wo man es sich leisten kann, das muss im Zentrum und im Mittelpunkt stehen. Und deswegen bin ich auch so angespeist darauf, dass da jetzt da zuerst heißt, er ist Berater, der Herr Nehammer, und dann also hat er sich selber beraten.
Angespeist. Ja. Das ist schön. Ja, weil du wolltest ja heute mit britischer Noblesse diskutieren.
Ja, Fish and Chips. Es ist Fish and Chips.
Jetzt bist du bereits zum Wort angespeist.
Ja, genau. Ja, vielleicht bringen wir
Er hat ja als beste Idee für die Budgetsanierung gebracht, dass man die Politiker, die jetzigen Regierungspolitiker aussehen hat.
Ja.
Würdest du dich dem auch anschließen?
Na, jetzt,
wenn du schon angespeist bist.
Ja, er ist noch ein bisschen angestochen aus der Zeit, als die Blauen in der Regierung waren. Da haben sie eine Drehtür gehabt. Da ist da der blaue Minister gekommen, dann ist wieder ein anderer gekommen, dann ist wieder ein anderer gekommen.
Bevor du da jetzt überheblich bist.
Nur der Wesen da.
Schau dir mal die Budgets der Jahre 2000 und 2001 an. Träumst du heute davon?
Auch Grüne.
Wenn man Überschüsse wirtschaftet,
sag's nur. Ja, ja. Auch Grüne. Also es ist wurscht. Und mit Kurz war es bei der Regierung, oder war es ja nicht mit Kurz in der Regierung?
Haben wir überhaupt nicht in
den Entschuldigung, zwei ja, Jahre, die Blauen halt.
Die ersten zwei.
Ja, die ersten zwei. Ja, die,
da aber ich will das jetzt gar nicht,
aber das, ja gar nicht, aber das ist ja gar nicht mein Thema. Mein Thema
das
ist ja nur,
hat natürlich schon mit
wie,
den
kann man, begonnen, wie kann man, ja, richtig, wie kann man jetzt zusammenhalten, damit Österreich nicht den Bauch runtergeht. Das ist das Entscheidende. Und da muss man halt schauen, dass alle beteiligt werden dabei, bei dieser Finanzierung. Alle. Und nicht, dass die
das heißt,
ganz
alle sollen
oben
bluten.
Ja, ne,
also ich bin da so
mit so kleinen Gemeinden,
wie ihr es will. Nein, nicht baut, unten, ja, sondern oben. Ja. Da wenn, da wir, wenn da so viele Milliardäre in der Gegend
sind, dann hast du es unten auch alle.
Oben, habe ich gesagt. Na, alle oben. Ja.
Oben,
ja.
Und ab wann ist oben?
Ob den Banken ist oben offenbar.
Knapp nach dir. Also ich sage jedenfalls, das ist einfach ein
Witz. Aber damit willst du einer Vermögensteuer ein Wort reden, wenn ich dich richtig verstehe, einer Reichensteuer ein Wort reden. Das wolltest du in diese britische Formulierung.
Weißt du, warum britisch?
Alles so
beteiligt. Ich sage britisch, nein, wird das Lachen noch vergehen.
Nein, Großbritannien.
Weißt du, warum britisch? Nein, eben nicht.
Alle in Großbritannien. Heißt, vor allem die Reichen.
Nein, in Großbritannien diskutieren sie jetzt gerade, weil 50 Familien in Großbritannien den halben Reichtum, das halbe Vermögen des Landes innehaben. Ja, und die diskutieren, so. Na Moment, und die, ja, ist eh okay. Aber die diskutieren sogar in dem Land wie Großbritannien, ob man den nicht einem reichen kann, dass sie auch einen Beitrag zur wirtschaftlichen Sanierung leisten.
Also wenn du sagst, alle sollen beteiligt werden, dann hast du es vor allem die Reichen so im Blut.
Eigentlich nicht Blut,
wenn ich das
sondern,
übersetzen darf.
Sondern für das, dass sie in diesem Land leben und hier profitieren von dem Land und von dem Frieden und von der sozialen Sicherheit, von tausend Sachen.
Das heißt, du richtest heute,
einen kleinen
damit
Beitrag
zum Ende leisten dieser Runde kommen,
ja,
richtest diesen wahrscheinlich zuschauenden Herrn Matterbauer aus, wenn du schon so deppert bist und den Nehammer nach Brüssel schickst, dann für wenigstens endlich eine Vermögensteuer.
Im 27er hat er gesagt, erst nach der nächsten, nach der Periode.
Für die
Vermögensteuer? 29.
Für die Vermögensteuer?
Nein, aber bis dorthin und dann wird es neu zu diskutieren sein.
Na gut, da freue ich mich aber
sehr. Also, ich würde schon einmal dagegen
halten. So, bitte,
das, was Josef Czapet sagt, wird gerade umgesetzt, dass alle belastet werden. Das ist das Credo der SPÖ.
Ja, er sagt nach oben,
Moment, die machen sie nach oben. Ich zitiere Andreas Babler, der hat gesagt, alle müssen was beitragen. Ich halte dagegen, ich bin dagegen, dass alle was beitragen. Und zwar sage ich jetzt auch, warum.
Die oben nicht.
Was können Mindestpensionisten dafür, dass dieses Land gegen die Wand gefahren wird? Warum belastet die SPÖ, Ludwig und Babler, Mindestpensionisten? Warum? Die haben ein ganz kleines Einkommen, können sie das Leben damit nicht leisten. Und haben jetzt ab sofort, nämlich ab Juni, das haben sie geschickterweise auch erst nach der Wiener Wahl gemacht, ab 1. Juni verlieren die Geld. Alle Pensionisten verlieren Geld, im Schnitt 300 Euro, vom Mindestpensionisten bis zu den mittleren. Und warum müssen die 250 Millionen beitragen zu dem Budget dank SPÖ? Also sie müssen bluten. Und die Banken, über die wir jetzt gerade diskutiert haben, genauso viel, auch 250 Millionen. Die
genau.
Das ist ein Ungleichgewicht. Warum
wir aber da seid ihr euch einig.
Nein, da sind wir uns nicht einig.
No, so, ja,
er sagt, alle müssen beitragen. Ich sage, die Menschen, die sich das Leben nicht mehr leisten können, die Pensionisten, die Pendler, die erwerbstätigen Menschen, die kleinen Einkommensbezieher, die SPÖ jetzt gerade über die
Klinge spricht.
Und das ist auch nicht lustig, weil sie eine Mail kriegt, die sagen, du lachst zu den falschen Zeiten. Wenn ich von den Kleinen spreche,
No,
Moment, denen das Leben nicht gut geht. Bist, und wenn die SPÖ diese Menschen gerade im Stich lässt, und zwar massiv im
Stich lässt. Jetzt muss ich aber als Pressesprecher von Josef Czaptik verteidigen.
Ich diskutiere gern gegen euch beide.
Er meint mit alle die Oberen.
Nein, das hat er aber erst gesagt, als du korrigiert hast. Er hat gesagt, alle. Und wenn, ich rede jetzt auch nicht über Josef Czaptik, ich bin ja nicht dazu da, über ihn zu diskutieren. Ich bin ja nicht dazu da, über dir zu diskutieren. Du könntest mir auch Sachen diskutieren. Ich diskutiere über die SPÖ, die in der Regierung sitzt. Und die SPÖ mit Andreas Babler und mit Michael Ludwig in Wien, die belasten derzeit die allerkleinsten Einkommensbezieher, die Mindestrentner, die kleinen Arbeiter, die zahlen, die becken müssen, die Pendler für den Spritpreis, der immer mehr steigt. Das ist ungerecht, das ist ungerecht und das gehört abgeschafft und am besten am 27. April abgewählt.
Gut, so, damit hast du wie immer gleich die Moderation der nächsten Runde vorweggenommen. Ich bedanke mich sehr, denn wir gehen in eine kurze Werbepause und dann kommt natürlich das Thema, das schon langsam brennend wird. Morgen sind die beiden Herren ja wieder im Studio mit ihrem Wahlbarometer. Und morgen werden Sie gemeinsam mit der Lazarsfeld-Gesellschaft und dem Herrn Professor Beutelmeier die ganz aktuelle, eigentlich letzte große Umfrage zur Wienwahl vor der Wienwahl am 27. April präsentieren. Ich bin schon sehr gespannt, bin auch schon sehr gespannt auf die nächste Runde. Vorher aber noch eine kurze Werbepause.
Fellner live. Worüber Österreich heute spricht, was unser Land bewegt. Fellner. Unabhängig, unparteiisch und wirklich kritisch. Live.
Dritte Runde und jetzt geht es ans Eingemachte. Jetzt werden die beiden Herren sich ein bisschen in die Haare geraten, denn jetzt geht es um die Wienwahl. Morgen werden wir hier um diese Uhrzeit, ganz, ganz spannend, die neueste Umfrage zur Wienwahl präsentieren von der Lazarsfeld-Gesellschaft, die erste wirklich große und die letzte vermutlich, bevor es dann am 27. April wird und die Wahl stattfindet. Jetzt haben wir noch, wenn ich richtig rechne, ungefähr 3 Wochen, ein bisschen mehr. Und dann wird in Wien gewählt. Und dann sagt der Peter Westenthaler dem Michael Ludwig eine schwere Watsche voraus. Und der Josef Czap ist der Meinung, das wird eher eine Streicheleinheit werden, weil Ludwig ist der beste Bürgermeister aller Zeiten und wird diese Wahl vielleicht sogar gewinnen. Also gewinnen wird er es auf jeden Fall, vielleicht sogar plus haben. So, fangen wir mal mit dem Peter an, damit es ein bisschen heftig wird.
Ja, ja.
Geht schon du bist ja der Meinung, da wird es eine Riesenabrechnung geben. Nach der Wahl ist vor der Wahl, wie es so schön heißt, und vor der Wahl ist gleich die nächste Wahl. Also du meinst die Abrechnung mit Nehammer, mit der Bundesregierung, mit dieser Ampelkoalition etc., die kommt am Sonntag, den 27. April.
Ja, weil gerade in 2 Kernbereichen die Sozialdemokratie völlig versagt hat. Das eine sind die Mieten, wo Bürgermeister Ludwig in den letzten 2 Jahren die Mieten 5-mal erhöht hat, um insgesamt 20%. Das muss ich mir vorstellen. Wir haben den Höchststand an Mietzahlungen im Moment. Und was macht die SPÖ in der Regierung? Sie senkt nicht die Mieten, sondern sie erhöht sie. Sie verspricht zwar, dass sie senkt, und jetzt kriegen die Menschen, und das, glaube ich, wird für den Ludwig die nächsten Wochen noch eng werden. Nämlich jetzt gerade mit 1. April beginnend, dieser Tage, ich kriege ja ständig welche zugeschickt, werden die Vorschreibungen, die Mietvorschreibungen verschickt. Und siehe da, es stellt sich heraus, dass diese Mietvorschreibungen höher sind als im März. Nämlich deshalb, weil ja die SPÖ versprochen hat, es wird weniger. Es ist aber höher und die Antwort ist ganz einfach, weil die Sozialdemokratie sich geirrt hat. Und weil die Sozialdemokratie ein Gesetz beschlossen hat, wo sie zwar die Richtwerte eingefroren hat, aber nicht die realvertraglichen Mieten. Das heißt, natürlich haben die Vermieter drauf VPI, den Verbraucherpreisindex und sämtliche Zuschläge. Und dann kommen noch die Betriebskosten dazu. Und jeder, ich würde jedem empfehlen, der eine Vorschreibung bekommt, die höher ist als im März, bitte gleich den Herrn Ludwig und den Herrn Babler schicken. Und der zweite Bereich, wo die Sozialdemokratie die Menschen im Stich lässt, sind die Pensionisten, die heute, ich habe das schon vorher gesagt, die jetzt plötzlich Pensionskürzungen bekommen. Ludwig hat ja in Wien den Pensionisten in den letzten 2,5 Jahren durch Gebührenerhöhungen, Abgabenerhöhungen bereits 2.000 Euro gekostet, netto. Im Jahr, also die kriegen in Wien eh schon weniger.
Du sagst, das wird eine Abrechnung.
Das wird eine Abrechnung, weil man nicht vorstellen kann, dass Mieter und Pensionisten Dankeschön sagen, indem sie den wählen, der das zu verantworten hat. Und jetzt ganz kurz nur zur Wirtschaft, weil man gerade von Politpleitier ist, Nehammers. Warum hat die SPÖ nicht den Ludwig zur Investitionsbank geschickt? Weil der ist genauso daneben wirtschaftlich. Folgendes, nur 2 Zahlen. Seit Ludwig im Amt ist, seit 7 Jahren, ist der Schuldenstand in Wien von 7,5 Milliarden auf 15 Milliarden gestiegen. Verdoppelt. Seit Ludwig. Danke, Herr Ludwig. Seit Ludwig im Amt ist das Budgetdefizit von, wie er ins Amt gekommen ist, 0,25 Milliarden, also 250 Millionen, auf 3,8 Milliarden gestiegen. Rekord. Danke, Herr Ludwig. Seit der Ludwig in Wien ist, haben wir die höchste Arbeitslosigkeit, die es jemals gegeben hat, mit 13%. Die höchste Arbeitslosigkeit in Wien aller Städte in Europa, egal wurscht, ob West oder Ost. Es gibt keine Stadt, die eine höhere Arbeitslosigkeit hat. Und jetzt kommt's. In Wien leben 20% aller Einwohner Österreichs, 20%. Aber Wien hat 40% aller Arbeitslosen Österreichs. Also da kann ja was nicht stimmen.
Das ist Großstadt, ne?
Das muss man sich alles einmal vorstellen. 40% aller Arbeitslosen, davon natürlich der überwiegende Großteil Migrationen oder auch gar keine österreichischen Staatsbürger. Das muss man sich alles auf der Zunge zergehen lassen, was Ludwig aus diesem Land eigentlich gemacht hat. Und zum Drüberstreuen vergoldeter Asylanten, das ist sein Lieblingssportort, also nicht österreichische Staatsbürger. Ein Drittel der Wiener Bevölkerung sind nicht österreichische Staatsbürger. Gibt es in keiner anderen Stadt. Und die kriegen vom Herrn Ludwig als Asylanten Mindestsicherung zwischen 1200 und 1800, je nach Kind. Und dann kommen so Geschichten raus wie eine assyrische Familie mit 4600 netto. Und jetzt kommt's. Wenn man das jetzt ausgerechnet, weißt du, was eine österreichische Familie brutto verdienen müsste, dass sie 4.600 Euro bekommt, 7.500 Euro. Sagen wir, eine Wiener Familie, die 7.500 Euro brutto verdient, ich kenne keine, nämlich den Einkommensklassen, die der Herr Ludwig so gern betreut. Das ist Verrat. Verrat an den Pensionisten, Mietern, Familien, und das kann nicht gehört werden am 27. April.
Dem Josef Czap platzt bald die Hutschnitt, das Gesicht verfinstert sich,
ganz
die Wangen färben sich leicht rot. Also jetzt wird es Zeit, dass du mal loslegst.
Ja, ich lege gern los. Erstens einmal, Schulden sind einmal per se nichts Schlechtes.
Das gilt für den Bund, das ist bei der SPÖ so.
Nein, nicht bei der SPÖ, das ist einmal grundsätzlich so. Mit Schulden werden Werte geschaffen, mit Schulden werden Wohnungen gebaut, mit Schulden werden Infrastrukturen verbessert. Es wird die Lebenskultur der Menschen in einer Stadt damit auf ein höheres Niveau gebracht. Die Frage ist, wie und in welchem Ausmaß man die Schulden dann auch letztlich zurückzahlen kann und muss. Und das wird die Aufgabe sein, das halt dann in Zukunft in der nächsten Periode anzugehen. Ja, das ist einmal der Punkt. Aber er stellt ja so, wenn man das macht, was er macht, dann werden wir eine Stadt der dritten Welt, weil irgendwann die Dächer löchrig, die Straßen hin und die Brücken kaputt.
Die Frage bei dieser Wahl wird ja sein, inwieweit wird hier einen Niederschlag finden, dass das die lebenswerteste Stadt ist, ja. Nummer eins. Ja. Und dass in allen Umfragen die Wiener mit der Stadt, ja, im Gegensatz zur Bundesregierung, ja extrem zufrieden sind.
Ja, na, das, wer ist sagt das? Schau, das ist ja,
jede Umfrage hat 70-80%
zufrieden. Und dann hast du natürlich,
mit ihrer Stadt.
Du hast dadurch, dass sagt Wien der Wirtschaftsmotor in Österreich ist, gehen halt viele einfach von Österreich, die meisten Zuwanderer in Wien sind aus den Bundesländern. Das tut mir alles übersehen. Ja,
aber nicht, weil Wien so schön ist, sondern weil Wien so
Arbeit,
ist.
Weil es hier Arbeit, ja, nein, Bundesländer, so
vergoldet
hallo,
werden.
Nicht, ja, Ausländer, Bundesländer. Und der Schmäh ist der, dass dadurch, dass du in Wien letztlich leichter Arbeit findest. Das ist ja im Plus. Ja. Die haben ja ein Wirtschaftswachstum in Wien wie kein anderes Bundesland auch. So, und daher kommen auch viele her und hat natürlich ein Teil ist natürlich, dass dann eine gewisse Arbeitslosenzahl da ist. Aber die ist generell übrigens in Österreich gestiegen. Wir werden bald die 400.000 haben. Also das kannst du nicht nur Wien umhängen. Das ist einmal das eine. Das andere ist, was die Mieten in den Gemeindebauten oder in Genossenschaften oder in den Bauten, wo die Stadt Wien überhaupt einen Einfluss hat, letztlich in 24, 25 ist es gestoppt worden. Vorher hat man es eingenommen. Meine Frage damals, wenn wir das x-mal diskutiert haben, warum gibt es diese Mieterhöhung? Und ich habe gesagt, das ist ganz einfach. Wir können sonst nicht finanzieren, dass der Lebensstandard der Bewohnerinnen und Bewohner und unser Programm jetzt wieder 22.000 neue Wohnungen soll gebaut werden, ja, wenn man das nicht finanzieren kann. Und das aber so finanzieren, dass das möglichst nicht zu teuer, sondern eher günstiger ist. So, die haben in Wien eingeführt den WAF, das ist dieser Wirtschafts- und Arbeitsfonds, ja, mit 157 Millionen Euro. Was heißt 43.000 Wiener, die da, und 1500 Unternehmen, die gefördert werden, wo es eine Jobgarantie gibt, die machen allen Eck und Enden Versuche, dass sie hier wirklich im Rahmen dessen, was ein Land heute halt kann, ja, das muss man schon
sagen. Also du sagst alles Paletti.
Na, Paletti sage ich nicht. Ja. Schau, wenn's, nein, Paletti sage ich gar nicht. Ja. Also zum Beispiel diese wo er recht hat, dass er sagt, Asylwerber sollen gefälligst in den Bundesländern ein paar Jahre bleiben, wenn sie dort, wo sie den Antrag gestellt haben. Genau der Meinung bin ich auch.
Und der vielleicht nicht 4.600 Euro.
Das hätte man vielleicht früher machen können. Zweiter Punkt ist, die Mindestsicherungsdebatte rennt deswegen schief, weil natürlich auch Österreicherinnen und Österreicher aus diesem Mindestsicherungstopf bedient werden. Manche, die auch zu wenig bezahlt kriegen. Aber trotzdem bin ich der Meinung, dass man das vereinheitlichen muss in ganz Österreich. Das hat er sogar in dem Interview gesagt.
Ja, weil der ganz einfach, wenn du sagst, dass die Mindestsicherung kriegen nur mehr österreichische Staatsbürger, so wie es der Herr Nepia macht, dann kriegen das halt die Österreicher.
Und der Nepia auch nur mehr Österreicher.
Ja, die Österreicher mit Migrationshintergrund. Ja, das ist
Staatsbürger.
Aber schau, wenn du nur... Laden wir mal an aus der Wiener Wirtschaft ein, den Kammerchef oder sonst wem, und diskutieren wir mal, wie wichtig das anscheinend für Wien ist, dass du hier Arbeitskräfte hast, die letztendlich halt einen Migrationshintergrund haben. Manche mit Staatsbürgerschaft, manche ohne. Nein, was aber wichtig ist, manche brauchen eine Mindestsicherung, weil sie so wenig bezahlt kriegen, dass aus der Mindestsicherung für sie auch noch ein ganz kleines
Wutzi-Wutzi kommt.
Na, die Müllabfuhr zahlt gut, das ist wieder was anderes. Ja. Aber nur da muss ich das sagen, das muss man schon auch sehen. Und wenn dann mal einer von der Wiener Wirtschaft da ist, dann wird er sagen, also wir brauchen Arbeitskräfte, damit die Stadt von den Angeboten, Dienstleistungen, Straßen, alles, was es da gibt, inklusive jetzt wird gefordert, mehr Polizisten, dann muss ja alles gezahlt werden. Gut, da kann man den Bund zur Kasse beten, aber weniger. Die Sicherheitsfrage wird in Wien eine entscheidende sein.
Noch einmal, wie wird diese Wahl ausgehen? Er sagt, der Ludwig wird eine Watsche kassieren, dass es nur so knallt. Und das wird er kassieren für diese seiner Meinung nach unfähige Ampelregierung, die er ja sehr entscheidend mitgebracht hat.
Architekt.
Ja, genau, weil er ja die ÖVP da herausgeküsst hat.
Das ist ja der Architekt, der ist der Erfinder von Babel und von der Ampelregierung.
Schau, ich muss da leider sagen, oder leider für euch, ich finde es positiv, natürlich hat er mitgewirkt, dass es eine Regierung gibt aus ÖVP, SPÖ, NEOS. Aber die Handschrift dieser Regierung, die hat der Babler gemacht. Ja, die primäre personelle Auswahl, das ist der Babler selbst. Aber
und
das
wird der
nicht
Ludwig
so
dafür eine Watsche kriegen oder wird der Ludwig Pussi kriegen dafür das Wins und nichts?
Warum soll der Ludwig? Erstens einmal, er hat mit dem sehr beliebten und sehr erfolgreichen Hanke, der jetzt die Infrastruktur macht, der ist in der Regierung, der wird sehr viel Einfluss nehmen können, dass da wieder die Projekte gebaut werden, die die Wienerinnen ja alle wollen, wenn irgendwo was nicht funktioniert. Ja, ob das von der Wasserleitung, von der Gasleitung ist, ob das bei den öffentlichen, bei den Öffis ist, die wollen ja haben, dass es funktioniert.
Also du sagst,
er sorgt dafür.
Hat Ludwig jede Stimme verdient.
Ja,
ich das ich hab, übersetzen
nein,
darf.
Nein, du kannst von mir immer hören, auch kritische Anmerkungen. Na, ja, das ist eh keine Frage. Naja, ich bin Mikro, mir ist die Zuwanderungsfrage, Integration vor Zuwanderung ist für mich das Entscheidende. Und ich finde, in ganz Österreich ist man da mit 25.000, 26.000 Asylwerber. Aber es sind nicht nur die Asylwerber. Ja. Und er tut ja manchmal so, wie wenn dort nur lauter Kriminelle als Asylwerber da sind.
Viele.
Nein, das ist genug. Jeder Einzelne ist zu viel. Ja. Aber ich bin der Meinung, dass das keinen Sinn hat, wenn man das so diskutiert.
Aber
weil ich
sagst,
will, dass in dem
Land... Der Ludwig
Land
wird vielleicht sogar noch zulegen auf seine 40%. Weißt weil er so eine gute Arbeit als Stadtpapa macht.
Ich sage da noch was. Er hat dort auch keinen personellen Konkurrent. Er ist kein Konkurrent. Der Herr Nepp schaut nicht aus wie ein Bürgermeister und die anderen zwei kenne ich gar nicht richtig.
Ja, das ist immer dasselbe Schmäh. Das ist ja immer dasselbe Schmäh.
Also
Josef
der
Nepp
schaut nicht aus wie ein Bürgermeister und die anderen kennst du nicht, oder was?
Ja, die zwei, die Büringer bei den Grünen haben sie noch und bei den Neos ist es die Emmerling.
Weißt du, was ich ein bisschen schott finde? Jetzt hast du gerade über das Niveau der Diskussion diskutiert und du willst den britischen Stil anwenden.
Ich habe niemanden attackiert.
Nein, aber wenn ich Menschen praktisch nach ihrem Aussehen qualifiziere, ob sie was werden können oder nicht,
damit die schiefen
dann dürfte,
du
dann dürfte der Ludwig maximal bei den Weight Watchers herumtanzen und nicht Bürgermeister von Wien sein. Also heute da zurück. Ich tue das auch nicht. Ich finde, der Nepp schaut erstens sehr sportlich und sehr gut aus. Er wäre sehr guter Bürgermeister. Weißt du, was der jetzt gleich mal machen wird? Der wird einmal die Mindestsicherung nur mehr österreichischen Staatsbürgern auszahlen. Dann kann der Ludwig mit seinen 700 Millionen, die er jedes Jahr den Ausländern schenkt,
auch nicht nur Ausländer.
Dann kann er ja nur Ausländer, 7 Millionen, nur 700 Millionen, nur an die Ausländer, an die Asylanten, die keine Staatsbürgerschaft haben. An Messerstecher, an Vergewaltiger, die kriegen alle die Mindestsicherung. Und wenn sie ein Kind haben, kriegen sie 1500, wenn sie zwei haben, kriegen sie 1800. Plus Familienbeihilfe, plus Wohnbeihilfe, plus gratis Gesundheitsversorge, öffentliche Verkehrsmittel. Und gratis auch, alles gratis, die Gratisgesellschaft. Und das können wir uns nicht leisten. Und jetzt noch was.
Drei Monate dauert
das Asylverfahren. Ich finde es super, dass wir jetzt Einblick bekommen haben über die Denke der Sozialdemokratie, die sich ja durchzieht in der ganzen Geschichte, über den Josef Czap bis zum Herrn Babler, nämlich Schulden machen. Euer Credo ist Schulden machen. Schulden machen, hast du wortwörtlich gesagt, ist nichts Schlechtes. Ich bin erzogen worden, keine Schulden zu machen. Und viele Menschen auch, weil weißt du, bei euren Excel-Kurse, die ihr jetzt gerade macht, damit ihr zumindest Excel-Dateien wieder berechnen könnt, solltet ihr einen weiteren Inhalt einfügen, nämlich, wisst ihr überhaupt in der Sozialdemokratie, ich glaube, ihr wisst es nicht, ich glaube, der Babler weiß es nicht, der Czap weiß es nicht und der Ludwig weiß es nicht. Wisst ihr, dass man bei Schulden Zinsen zahlen muss? Weißt du, dass wenn man Schulden macht, mehr man zurückzahlen muss, als man überhaupt Schulden...
Naja, aber das muss man
mal erklären, wenn jemand mir gegenüber sitzt, der dem Schuldenmachen das Wort spricht, in einer Zeit wie diesen, wo wir 27 Milliarden Schulden in dem Land haben und 15 Milliarden in Wien, dank des Herrn Bürgermeisters, sagt er mir noch, Schulden sind eigentlich eh gut. Nein, Schulden sind schlecht. Schulden fressen den Staat. Schulden fressen unsere Kinder. Schulden fressen die nächsten... Josef, nicht so, jetzt bin ich dran. Jetzt hast du die Gnade, dass du mir mal ausreden lässt, weil ich weiß schon, dass das für euch bei den Sozialdemokraten schwer wer ist, ja, aber jetzt rede ich. Jetzt rede ich, jetzt bin ich am Wort. Und jetzt hört es einmal mir zu,
aber
wenn es euch
wehtut. Aber der Rest immer dieser länger,
Mann in Wien, so dieser Mann in Wien, Ludwig, hat die Stadt heruntergewirtschaftet. Mit dem höchsten Schuldenstand und höchsten Defizit. Das gehört einmal gesagt. Und wenn ihr das weiter Schulden machen wollt, dann gehört es eigentlich erst recht abgewürgt. Weil Schulden sind das Gift für die Zukunft und Schulden dürfen einfach nicht so bagatellisiert werden. Und bei der Mindestsicherung ist es ein Skandal. Und ich war ja in dem Fall sogar froh, ich kann ja den armen Wolf, muss ich jetzt einmal belobigen, der den Ludwig in der ZIB 2 nach Strich und Faden zerlegt hat. Der hat ja nicht einmal mehr Papp sagen können. Wie der Herr Wolf den Ludwig fragt, Herr Ludwig, wie ist denn das? Sie zahlen 4.600 Euro netto an eine nicht österreichische, nicht Wiener Asylantenfamilie aus Syrien aus. Und das jeden Monat bar auf die Hand. Zusätzlich Familienbeihilfe, das ist noch gar nicht dabei eingekriegt. Wie erklären Sie einer Wiener Familie, die für dieses Geld 7.500 Euro brutto erwirtschaften müsste, dass sie überhaupt 4.600 Euro gibt. Wie erklären Sie das einer Wiener Familie?
Das predigen wir hier.
Er konnte es nicht erklären. Der Wiener Bürgermeister war nicht in der Lage, das zu erklären. Dann hat ihm der Wolf noch gesagt, Herr Bürgermeister, wissen Sie übrigens, dass in allen anderen Bundesländern nur ein Bruchteil von dem an Ausländer ausbezahlt wird, was sie machen. Und er sagt nicht einmal, er sagt nichts drauf. Er sagt nichts drauf. Und dass der Schluss ist, Wirtschaft, Senioren über die Klinge springen lassen, mehr den Ausländern zahlen als den Österreichern. Und das, was der Gipfel ist, ist jetzt die willkürliche Vernichtung von Parkplätzen in Wien. Das ärgert die Leute. Du kommst, du parkst dein Auto wo rein, am nächsten Tag kommst du raus, der Parkplatz ist bereits zu betoniert. Das Zubetonieren von Wien, das Vernichten von Parkplätzen mit dem Ziel, bis zum Jahr 2030 250.000 Autos weniger in Wien zu haben, das ist die Kampfansage an jeden Autofahrer. Und das gehört einmal gesagt, wenn du heute mit dem Auto fährst, darfst du der Wiener SPÖ die Stimme nicht geben, weil sonst ist der Auto weg.
Bevor
das ist die
jetzt Wahrheit. So die Radlfahrer und die Nichtschwimmer ankommt, ja, kriegt der Josef Czap jetzt das Schlusswort.
Ja, ja. Gut. Schau, ich meine, er tut immer ein bisschen zuspitzen und das ist ja eigentlich das Salz in der Suppe da in der Diskussion.
Sehr schön, ja.
Aber trotzdem muss ich sagen,
jetzt musst du halt
ich habe nicht gesagt, nee, natürlich, ich habe nicht gesagt,
jetzt noch drei Schulden, Minuten und dann ist
machen
Schluss.
Wir Schulden so viel wie möglich und ohne Ende, das sage ich alles nicht. Aber es gibt so Phasen in der politischen Entwicklung, wo es notwendig ist, dass man gewisse Schulden macht, mit dem Blickfeld, dass man das auch wirklich vernünftig zurückzahlt und natürlich die Zinsleistungen nicht so hoch sind.
Und für was das ist jetzt Schulden machen in Wien? Das ist ja schon alles
Schulden. Bei 15 Milliarden.
Ich habe nicht gesagt, dass wir Schulden machen sollen. Ich habe nur gesagt, wir führen da eine Grundsatzdebatte. Er sagt ja die ganze Zeit,
Schulden auf Punkt
sagt,
schlecht und bei Wien gut.
Das die Größenordnung ist das die große Problematik. Ja,
15 Milliarden.
Nein, die 37 Milliarden ist kein Dreck. Also das ist schon so. Oder 8 Milliarden
Schulden in Wien.
Ja, aber Entschuldigung. kriege.
Verdoppelt durch Herrn Ludwig.
Ja, ich habe nur, ich sage dir nur, wenn du da die Probleme und Herausforderungen, die die Stadt jetzt hat, und das ist die größte Stadt, und sie hat 2 Millionen Einwohner, du kannst ja nicht alle nur das Hallo der und Vollidioten darstellen. Du musst
doch mal durch Wien. Die sind alle hier,
das ist falsch.
Also wenn du mit den Menschen wohnen auf Baustellen zum Teil,
das ist Josef Job, so du wolltest zuspitzen, also spitz zu,
ja,
gehen wir.
Schau, ja. Das hat, wenn man nicht mehr weiter weiß, ja, dann ist es momentan so, dass bei den leider bei dem Hauptkonkurrenten,
also Wienerinnen und Wiener, die in einem desolaten Gemeindebau wohnen,
bitte los.
An Josef
Zapf, bei der FPÖ, werden nervös, der Walter kommt in der Nähe. Und dazu war die Herausforderung, die einmal war, dass er gesagt hat, wir könnten vielleicht sogar Erster werden, das ist natürlich Lichtjahre entfernt. So, und jetzt wird die Wortwahl ein bisschen, die Würstelfinger des Ludwig, sagt der Kickl, die Würstelfinger des Ludwig. Und ich finde, das ist eine Art Auseinandersetzung, die brauchen wir nicht.
Zum
die brauchen Tag, wir nicht. Ich habe nie gegen den Kickl.
Aber du hast vom Aussehen her angefangen.
Weiter nicht wie ein Bürgermeister ausschaut, ja, so wie ich gesagt habe, dass der Kickl...
Warum warum schaut er nicht so aus? Du musst dir erklären.
Warum?
Weil er dir nicht gefällt, oder wie? Was für einen Makel hat der Herr nicht, dass er nicht Bürgermeister ausschaut?
Er schaut diese Volksverbundenheit nicht aus. Er schaut so eine kalte Ausstrahlung. Und das spricht mich nicht an.
Der seit einem Jahr jeden Tag in der Bevölkerung...
Ich war schon richtig wackelig. Aber nachdem ich die Plakate gesehen habe, bin ich zu dem Schluss gekommen, das strahlt er nicht aus. So, und ich habe noch andere auch gesagt, es gibt auch andere, wo ich das seltsam finde. Aber diesmal, schau, beim Karl Mahrer, da sind wir uns da immer einig. Ich weiß nicht, wer haben die Brühen aufgesetzt?
Den greife ich gar nicht mehr an, der ist noch da, wo
ich aber ich bin für eine vernünftige Kommunikation, die Demokratie stärkt.
Du wolltest zuspitzen. Also spitze jetzt noch eine Minute zu und dann gehen wir in die nächste Runde.
Ich kann dir das sagen. Die Hauptzuspitzung ist, dass man in Wien gewisse bisherige Grenzen überschreiten muss und sagen muss dem Innenminister Kahner und anderen, dass jetzt einmal eine Pause ist bei den Asylanträgen. Ich habe einmal vorgeschlagen, dass das 2 Jahre sein müssen und dass man wirklich durchzieht, ganz rasch, keine Familienzusammenführung und dass man als dritten Punkt die Zonen, wo mit Messerverbot ist und sonstiges Bewaffnungsverbot ist, dass man das am besten gleich auf ganz Wien ausweitet. Das muss keiner mit einem Fleischermesser in der Gegend umrennen. So, die Sicherheitsfrage ist das Entscheidende bei dieser Wahlauseinandersetzung.
Sicherheits- und Ausländerfrage.
Naja, und inwieweit Integration vor Zuzug auch wirklich gelebt und umgesetzt wird. So, und das ist der Punkt. Und das finde ich, das tue ich auf das zuspitzen, egal jetzt, ob da die zuschauen, meiner Meinung sind, aus dem eigenen Bereich.
Aber da muss man fairerweise sagen, da wird der Herr Bürgermeister nicht sehr viele Punkte machen in dem Bereich, weil da schaut es der einzige Bereich, wo es in Wien nicht rasend gut ausschaut. Aber natürlich macht er Punkte, was Öffis angeht, was Lebenswerte
Öffis Sicherheit. Er führt ein, es gibt mehr Sicherheitspersonal bei den Öffis.
Ja, aber was Lebenswerte Stadt, Grünland, Bad.
Das ist doch herrlich.
Das ist ja alles so naiv. Glaubst du denn wirklich, geh mal mit mir in diese Hot Zones rein, am Reimannplatz, am Keplerplatz? Glaubst du, dass dort einer sich beeindrucken lässt von einem Waffenverbot? Jeden Tag ist dort eine Messerstecherei. Jeden Tag. Glaubst du, die fragen vorher und dann sagt denen der Wiener, du darfst das Messer nicht verwenden, weil das ist verboten. Warum muss ich, wenn ich solche kriminellen Elemente in Wien habe, die der Herr Ludwig alle einholt und ihnen da noch die Mindestsicherung zahlt? Jeder kriegt die Mindestsicherung. Warum muss ich dann eigentlich allen anderen Wienerinnen und Wienern, die brav sind, das Käsemesser oder Schweizer Messer wegnehmen? Wieso ist denn das? Warum muss ich die Wiener entwaffnen, nur weil ich einen Anteil krimineller und radikaler Asylanten im Land habe? Das verstehe ich überhaupt nicht.
Josef, letzter Satz bitte, weil dann kommen wir zum Lieblingsthema des Herrn Westenthaler.
Das ist was?
Der Ludwig, der Bürgermeister Ludwig, dort keine Messerstecher hereinholen oder in die Stadt einholen. Das ist eine Polemik, die ist deiner nicht würdig.
Jeden Tag.
Weil damit unterstößt er, dass er kriminelle Handlungen
bevorzugt. Den friedlichen Abschluss mache ich. Selbst wenn du der wichtigste
Stiftungsrat
des Landes bist, aber hier regiere ich.
Ja, ja. Aber ich will einen verbindenden Abschluss machen.
Nein, du kannst dann gleich am Schluss einen verbindenden Abschluss. Zuerst mache ich den verbindenden Abschluss. Okay. Josef, auf wie viel Prozent kommt der Bürgermeister Ludwig am 27.?
Ich glaube an 4er, oder?
Also über 40%. praktisch sein letztes Ergebnis.
Ich hoffe es.
Ja? Peter, auf wie viel kommt der NEP?
Jetzt sage ich dir mal ehrlich, der NEP wird sich über verdreifachen.
Ja? Also und über 21%.
Er wird ein hervorragendes Ergebnis haben.
Vielleicht sogar 25%.
Und was das Ergebnis des Herrn Ludwig und der SPÖ, darf ich dir mal ehrliche Antwort sagen? Es ist wurscht. Es ist völlig wurscht, ob der 37, 38 oder 40 hat. Der ist einzementiert als Bürgermeister.
Das sagt die KPÖ.
Dem ist egal. Und ich bin der Meinung, die KPÖ-Kampagne finde ich wirklich gut. Wäre ich ein Linker, ich würde diesmal die KPÖ wählen.
Die
hat den Nagel auf den Kopf getroffen, den sie plakatiert hat. Gut. Der Bürgermeister ist nicht in Gefahr.
Nein,
es ist
schon,
völlig wurscht.
Also ob er 37 oder 41% hat, ist nicht wurscht.
Oh, es ist wurscht.
Am 27. um 20 Uhr
es ist egal.
Wirst du ihn zur Sau machen.
Nein, es ist egal. Blauwähler können Ludwig wählen.
Ich finde immer großartig, wie es über mich herfällt, wenn ich ein Wort
ich will nicht
und ich spreche jetzt deswegen noch langsamer und ich sage es noch einmal deutlich. Das Wahlergebnis am 27. April wird so sein, dass die Freiheitliche Partei stark gewinnen wird und voraussichtlich zweitstärkste Partei wird und daher das Gegengewicht sein wird.
Ja.
Und der Herr Ludwig ist einzementiert als Bürgermeister. Ob der jetzt 37, 38, 39% ist völlig wurscht. Er wird Bürgermeister werden, daher ist es auch egal, ob jetzt ein paar Rote, Grün oder KPÖ werden, ist auch wurscht. Weil das ist der so weit oben. Es wär für die Stadt gut, wenn er nicht so weit oben wäre. Weißt du warum? Dann wäre er auch mit der Nase nicht so weit oben. Ja. Er wäre ein bisschen devoter. Aber und wirst du vielleicht überlegen, wie der Politik für die
Menschen zu machen. Wir können Blauwähler rot wählen.
So.
Das wird, glaube ich, nicht passieren.
Das war die dritte Runde. Jetzt nur ein kurzes Da Capo, weil das heute ja doch schon sehr lange war. Aber das spannendste Thema haben wir uns natürlich für den Schluss aufgehoben, weil da haben wir natürlich den Mann, von dem Sie wissen wollen, was von all diesen Dingen exklusiv im Studio, Peter Westenthaler, über den ORF und über die Gagen. Verdient Kratki zu viel oder verdient er das? Verdient Pius Strobel zu viel? Die Antwort darauf war sie. Und verdient Weißmann zu viel und verdient Armin Wolf nach seinem gestrigen Auftritt bei Ludwig jetzt zu viel oder in Wahrheit schon zu wenig?
Zu wenig.
Wir sind gleich wieder da.
Fellner live. Worüber Österreich heute spricht, was unser Land bewegt. Fellner. Unabhängig, unparteiisch und wirklich kritisch. Fellner live.
So, und jetzt sind wir beim berühmten Da Capo am Mittwoch angelangt. Immer ein Da Capo zu bieten. Und heute natürlich ein Da Capo, da freue ich mich besonders, die Hauptauskunftsperson hier am Tisch zu haben, nämlich Peter Westenthaler. Es ist wie immer um diese Uhrzeit oder Jahreszeit, es kommt der Osterhase und legt ein paar Eier und vorher kommt der ORF-Osterhase und grabt die Eier aus, nämlich sagt, wer hat wie viele Eier kassiert im letzten Jahr, der sogenannte Transparenzbericht. Darauf schwillt der Hals des Peter Westenthaler
und aller fast, Gebührenzahler.
Fast bis zur Explosion an. Es beben alle Stammtische in diesem Land. Es gibt eine große Pressekonferenz mit Herrn Hafenecker, es donnert die Republik, übrigens Rekordquote gestern, gratuliere. Und dazu möchte ich ganz gern wissen, wie ist denn das jetzt? Ist das jetzt ein Skandal, dieser Transparenzbericht, oder ist er eh nicht so arg, weil er so ähnlich ist wie der letzte?
Es ist ein Megaskandal aus verschiedenen Gründen. Erstens einmal, weil das alles viel zu viel ist, das wissen wir mittlerweile, Entschuldigung, wenn ein Pius Strobel, wo keiner so genau weiß, was der überhaupt macht, der schon längst im Pensionsalter ist, 451.000 Euro kassiert, das sind 1.235 Euro pro Tag, Sonn- und Feiertage eingerechnet, dann ist das einfach ein Skandal in einer Zeit, wo der ORF eine Werbekampagne fährt, ORF wie wir. Ich bin der Meinung, man sollte diese Werbekampagne verändern und sollte nur eher anhängen. ORF wie wir, das wäre gescheiter, nicht wie wir. Denn was der zumutet den Menschen, den kleinen Gebührenzahlern, die dieses Leben nicht leisten können, haut er die Haushaltsabgabe drauf, schickt ihn an den Exekutor, Mindestrentnern, kleinen Menschen, die das nicht leisten können, oder die gar keinen Fernseher haben, die gar keinen Strom haben. Jetzt habe ich einen Fall gekriegt, der hat überhaupt keinen Strom in sein Haus und muss trotzdem die Gebühren zahlen. Es ist alles absurd. Das wird zugemutet und auf der anderen Seite, und das ist diese Empathielosigkeit, wird diesen 74 Günstlingen im ORF, diesen Abkassierern und Nehmern eine Gage zahlt, dass da der Sau raust. Und das geht einfach nicht. Ich habe das beim letzten Mal Ich habe den Herrn Generaldirektor gewarnt, habe gesagt, pass auf, wenn du jetzt nichts machst in dem einen Jahr, wenn du nicht runterfährst mit den Gehältern, wenn du nicht eine neue Gehaltspyramide, ich habe das beantragt im Stiftungsrat, abgelehnt worden, wenn du nicht hier etwas tust, wenn du diese Verträge nicht auflöst alle, dann wirst du das nächste Jahr wieder die Diskussion. Und ich sage heute, macht er das nicht, hat er das nächste Jahr wieder, und dann wird es ein bisschen eng, weil das ist das Wahljahr, 26 ist im ORF-Wahljahr. Und ich finde das unfassbar, ich bringe euch nur ein anderes Beispiel, das noch keiner kennt, da gibt es einen gewissen Herrn Michael Grün, immer völlig unbekannt. Ja. Der ist irgendein Hauptabteilungsleiter. Und der ist in der Liste des Who is Who der Abkassierer vom Platz 41 des Vorjahres auf Platz 15 dieses Jahres gerutscht. Und ich habe mir den angeschaut, den Knaben, aber gedacht, wieso kommt der so weit vor? Was hat denn der gemacht? Und der hat bekommen, in einem Jahr verdient er um 61.018 Euro mehr. Jetzt haben wir gedacht, ich habe im letzten Stiftungsrat gefragt, was ist der Unterschied zwischen dem Vorjahr und dem diesem Jahr? Und ich habe die Antwort bekommen, nicht viel, nur Indexanpassungen. 60.000 Euro Indexanpassung, eine Erhöhung von 32%, was ist denn das für ein Index? Und habe mich erkundigt, habe recherchiert und bin jetzt voll auf Folgendes draufgekommen. Wir kennen die Grundgehälter, wir kennen die Indexierungen, wir kennen alle Privilegien. Was wir bis jetzt nicht kannten ist, es gibt da noch Prämien.
Das war ja deine Enthüllung
gestern. Das ist jetzt, was die
Menschen... die Österreicher auf die Palme gebracht
haben. Der ORF zahlt auch noch Prämien und diesen Typen haben sie 60.000 Euro mehr gezahlt und da ist ein großer Teil davon, nämlich mehr als die Hälfte, Prämien. 15.000 pro Jahr Prämien, ich frage mich, für was?
Wollte ich gerade sagen, konntest
du... Nein, ich weiß es nicht, ich habe keine Ahnung, ich habe mir gestern erlaubt, mit einem Schriftstück eine schriftliche Eingabe gemacht, stellt mir zu, ich möchte jetzt haben, von all diesen 74 Hanseln auf dieser Liste der Abkassierer, würde jetzt wissen, die genaue Aufschlüsselung, was ist Grundgehalt, was ist Prämie und wofür? Was war die Leistung? Wofür gibt es diese Prämie?
Da hast du ja unter anderem den Landesdirektor Weinzettel von Wien zitiert.
Richtig,
der hat ja auch so eine gewaltige
Prämie. Der Landesdirektor Weinzettel, der gerade für den Bürgermeister die Wahlkampagne macht, das ist ja so in Wien, da macht der ORF gleich die SPÖ-Wahlkampagne mit, indem er den Bürgermeister jeden Tag bringt und den Dominik Nepp nicht, aber das ist dort. Der kriegt plötzlich um 26.212 mehr, nämlich statt 185 211. Und auch der hat jetzt erfahren. Das ist einer, der auch eine Prämie erhalten hat. Wofür? Hat er vielleicht den Ludwig öfter als geplant erbracht und deswegen eine Prämie gekriegt, dank der SPÖ, auf SPÖ, kann das sein? Oder dafür, dass er die Auftaktveranstaltung der Wiener FPÖ manipulativ beeinflusst hat? Vielleicht hat er dafür eine Prämie gekriegt. Das ist nicht infam. Das war reine vielleicht Manipulation.
Vielleicht hat er einen Wien-Marathon gekriegt jetzt, oder für sowas. Man
weiß. Wolfgang, die bringen einen Bericht... einen Live-Einstieg von der Veranstaltung, wo sie schon eine halbe Stunde aus war. Und du siehst den Reporter des ORF Wien, den Herrn Reis, vor einem leeren Platz stehen, weil er leer war, weil die Veranstaltung aus war. Eine halbe Stunde nach der Veranstaltung. Und dann sagt er noch, es waren aber diesmal nicht so viele Leute, wie eigentlich gedacht. Das ist feine Manipulation. Eine saure. Und den ganzen Beitrag hast du kein einziges Mal einen Schwenk gesehen über den Platz, der gerammelt voll alles selber tut. Der war wie bei jeder FPÖ-Veranstaltung gerammelt voll mit Menschen. Das ist Manipulation. Vielleicht kriegst du dafür eine Prämie als Wiener Landesdirektor.
Okay.
Aber so, also das geht so nicht.
Empört.
Ich bin empört, das geht so nicht. Und ich werde im nächsten Stiftungsrat nicht nur wieder mal die Gehaltspyramide verlangen. Da bin ich dann schon sehr gespannt, ob die SPÖ-Stiftungsräte mitstimmen werden. Ich werde darüber hinaus diese Offenlegung verlangen und ich werde darüber hinaus auch eine Gebarungsprüfung sämtlicher Geschäftsfelder des Herrn Pius Strobel verlangen, weil ich wissen will, wie da die ganzen Millionen so eingesetzt werden.
Zu den Leuten einzeln komme ich. So, Josef, zuerst einmal du, der du ja lange Zeit Mediensprecher deiner Partei warst, du ein bisschen was verstehst von dem Geschäft. Und den ORF hast du ja jahrelang durchgefüttert und durchgetragen. Ja? Erstens, was hältst du von dieser Transparenzdebatte, wo ja viele sagen, es ist eine Neiddebatte? Zweitens, was hältst du von deinem mutigen Vizekanzler, der gesagt hat, das werden wir jetzt abstellen? Da bin ich jetzt einmal sehr gespannt. Ja? Wird das möglich sein und wie soll er das machen? Welchen Tipp gibst du ihm dafür? Und drittens, was hältst du von deinem ja auch langjährigen Freund Pius Strobel, der dort als Baustellenaufseher diese beträchtliche Summe von 450.000 Euro kassiert? Bitte, Josef.
Ja, im Prinzip ist das ganz einfach. Der ORF ist gut beraten, weil er das Gleiche macht, was die Politik vor Jahrzehnten gemacht hat, eine Einkommenspyramide und aus. Da gibt es dann keine Debatte, da hast du dann alle Funktionen, Aufgabenbereiche und so weiter. Und das heute halt einmal für das Allerwichtigste und Allerentscheidendste.
Eine Prämie. Und wie hoch soll die gehen, diese Einkommenspyramide?
Ja, der Generaldirektor ist der Erste. das meiste kriegen. Und von
aber das soll weiter seine 425.000 Euro.
Nein, das muss alles nicht sein. Ja. Sondern nein, das muss nicht sein. Also ich finde, wie viel kriegt der Bundespräsident
eigentlich? Weniger.
Ja.
Weniger als der Herr Strobel.
Ja.
Deutlich weniger.
Ja. So. Deswegen habe ich auch gefragt.
Ja.
Ich habe deswegen gefragt. Ja. Denn wir haben damals in der Politik den Bundespräsidenten genommen als den, der ganz oben ist.
So.
Und der Olf ist auch ein öffentlich-rechtlicher.
Mit dem Gehalt des Bundespräsidenten ganz oben für den Generaldirektor.
Ja, das wäre das kann man von ganz oben und dann geht man runter und sagt, jetzt haben wir die Einkommenspyramide
also
und
aus. Das tun wir gleich einmal da posten.
Und die Prämiengeschichte, das muss man genau definieren. Da kenne ich mich ehrlich gesagt zu wenig aus. Also, dass man dann über die Prämien, ja, das ist ja ein bisschen länger schon her, dass ich nicht tut. War noch nicht geschlafen, ja. Aber ich bin schon lange mit dem damals rausgegangen. Ja, der ist ja da gesehen.
Schon war ein Prämiensystem hat es damals noch nicht
gegeben. Nein, Prämiensystem hat es nicht einmal gegeben, das hat es eingeführt. Und da, die gern wissen, nach welchen Kriterien Prämien und wie viel und so weiter und wie oft, das kann man ja regeln.
Und jetzt kommen wir zum Gretchenfrage. Dein Freund Babler hat ja auf den Tisch gehört. Ja, gesagt, also so geht es einmal nicht mehr weiter. Der hat den Westenthaler rechts überholt.
Naja, er hat das übernommen, was ich fordere. Ich schüttle ihm die Hand. Ich bin gespannt, ob auch die SPÖ Stiftungsräte so denken.
Ist das mutig, ist das gescheit und hat er recht?
Ja, wenn der Babler sagt, dass der Westenthaler recht hat, dann ist das in Ordnung.
Nein, aber ist das richtig, dass ein Medienminister sagt, jetzt muss der Schluss sein, oder sollte das der
Stiftungsrat jeder sagen? Medienminister, egal wer es ist dann in der Letztinterziehung, dass er zu diesen Themen etwas sagt. Ja.
Und hat er das Richtige gesagt?
Ich finde schon, dass er verpflichtet war, ebenfalls für so eine Einkommenspyramide, wenn er das jetzt so meint. Aber wenn er sagt,
gesagt, das gehört halbiert, wenn ich das richtig verstehe.
Naja, jedenfalls eine Pyramide. Das ist ja schon fast halbieren. Wenn du nimmst den Bundespräsidenten und das.
Also auch du bist der Meinung, der Babler hat recht, wenn er sagt, die Gagen gehören reduziert.
Ja, richtig.
Ja. So, jetzt kommen wir mal zu den Herrschaften. Ja? Zu den Armen, die dann nicht mehr schlafen können, weil sie mit Shitstorms zugedeckt werden. Robert Gradke, das Ziel der meisten Shitstorms derzeit in diesem Land. Ja? Der erfolgreichste Radiomoderator im Land, haben wir gerade gestern gelesen, bringt Ö3 50 Millionen Euro Werbeeinnahmen. Davon stammen, glaube ich, 60% oder 50% aus dem Wecker. Wie wir wissen, weil da halt so viel Zuhörer sind, ja, kassiert sagenhafte 475.000 und sind seine Nebeneinkünfte noch nicht dabei. Verdient er das, nämlich im doppelten Sinn des Wortes, verdient er das, was er verdient? Oder ist es zu viel und kehrt er auf die Hüfte?
Schau, Regelungen zu den Nebeneinkünften muss es ja eigentlich schon längst geben. Transparenz ist auf alle Fälle wichtig.
Mit den Nebeneinkünften.
Die sind wichtig. Das kann ziemlich viel sein mit den Nebeneinkünften.
Die kommen dann, glaube ich, 7.000 oder was dazu.
Na gut, das einmal. Und das Zweite ist, der ist nicht vergleichbar mit anderen, der Gradgeber. Und der sagt, ein Leistungsbezug war was anderes. Wenn man sagt, der bringt mit dem Wecker die und die Summe und davon soll er 2% oder 1% und wenn das runtergeht, verliert er. Aber wenn es aufgeht, gewinnt er, dann haben wir ein privatwirtschaftliches Leistungsprinzip.
Die Frage ist ja, darf der ORF privatwirtschaftliche Gehälter zahlen, in teilweise astronomischer Höhe, was den Herrn Gradke anbelangt, oder darf er das nicht, weil er das mit öffentlichem Geld, sprich mit der Haushaltsabgabe macht und wie kommt die kleine Mindestpensionistin dazu, dass sie die 475.000 Euro vom Herrn Gradke zahlt?
Schau, wer in einer öffentlich-rechtlichen Arbeit muss wissen, dass er nicht in einem privatwirtschaftlichen Unternehmen tätig ist und ein Öffentlich-Rechtlicher hat nach anderen Kriterien zu bezahlen als ein Privater. Da bin ich völlig der Meinung.
Also? Der kann keine 475 verdienen. Auch nur so viel wie der Bundespräsident.
Maximal. Ich würde sagen, der Bundespräsident ist die Orientierung.
Peter, du hast ja gestern deine zum Teil heftige Kritik am Gradke von vor einem Jahr etwas revidiert.
Ja, weil ich mir das genau angeschaut habe und weil da gibt es Riesenunterschiede. Und ich bin in der Kritik der einzelnen Personen sowieso sehr differenziert. So, ich tue nicht alle über den Kamm scheren, weil das ist nicht fair. Ich habe jetzt nachgeschaut, die Nebengeräusche sind sehr relativ gering bei mir gerade, 1750. Ja. Also da gibt es andere wie den Herrn Wolf, der hat 7.463, nur zusätzlich pro Monat, sage ich nur dazu. Aber man muss schon anerkennen, erstens einmal ist der Herr Gradke da wirklich die einzige Marke, die es in dem ORF wirklich gibt. Das muss man anerkennen. Und zweitens verrechnet er als Unternehmer. Das heißt, er muss da noch, kommt noch die Steuer drauf. Währenddessen bei allen anderen, die Angestellte sind.
Ja, das jetzt ist, kommt die Steuer weg.
Also ja, das ist ja aber das ist ein Unterschied. Das ist ein Unterschied. Unterschied. In der Abrechnung ist es am Ende ein Unterschied. Und ich bin ja dagegen, und das ist ein bisschen die Strategie da in diesen, von diesen Abkassierern, dass sie jetzt ja versuchen, den Gradke da herauszunehmen und zu attackieren, damit es über sie selber nicht redet. Ich rede nicht über den Herrn Gradke.
Wieso?
Ich rede über den Herrn Bios Strobel. Über den rede ich.
Und jetzt 450.000.
51.000. Ja? 451.000, 1.235 pro Tag. Das ist übrigens der Erfinder des sogenannten Bios-Strobel-Denkmals, nämlich der Portierhütte um 8 Millionen.
Die jetzt
noch 8 Millionen Euro eine Portierhütte. Da baut man Spitäler und Schulen in dem Land. Lässt sich der Herr Bios-Strobel ein Denkmal bauen. Nur so nebenbei. Und der ist auch der, wenn wir das jetzt haben, das ist einer der Günstlinge, nicht des Herrn Weismann, des Amtierenden, da nehme ich den Herrn Weismann in Schutz, sondern des Vorgängers, des roten Herrn Wrabetz, ja, genau. Der den Herrn Bios Strobel im Jahr 21, noch kurz vor seinem Abgang, da war er schon im Abgang, der Herr Wrabetz, noch schnell einen 5-Jahres-Vertrag unterzeichnet hat. Und weißt du was? Da war der Herr Strobel bereits 64 Jahre alt, ein Jahr vor der Pension, hat ihm der Herr Wrabetz noch einen 5-Jahres-Vertrag in dieser Höhe unterschrieben, im Abgang befindlich.
Das ist empörtig.
Es gilt die Unschuldsvermutung. Ja. Weil es könnte sein, dass jemand um die Ecken kommt und sagt, das ist Untreue. Aber das könnte nur sein, sage ich noch. Und das regt mich so auf. Es wird mit dem Geld einfach umgegangen, dass es unfassbar ist. Es ist ein Hohn gegenüber den Gebührenzahlern, die da einzahlen, 700 Millionen, von denen das ja alles bezahlt wird. Es ist frivol und es ist fürs Unternehmen rufschädigend. Und jetzt frage ich mich, warum der Herr Weismann nicht hergeht und den Herrn Bios Strobel an die Luft setzt und sagt, danke, es reicht, der geht eh im Dezember auf Urlaub, weil er den Resturlaub konsumiert. Der ist eh weg, den muss er eh zahlen, das ist der Vertrag. Aber dann bemühe ich mich doch nicht, dass so eine Figur auch noch herumrennt und quasi als ORF-Vertreter bei jedem Buffet aus jedem Fernsehsender locht. Das kann es ja nicht sein. Ich hab ja, es ist ja unfassbar, was da passiert. Das ist einfach, die Menschen kriegen ja solche Adern, wenn sie den schon sehen. Das ist keine positive Erscheinung für den ORF, um das einmal vorsichtig zu sagen.
Peter, es geht ja nicht nur um den Bios Strobel.
Na ja,
es geht
das
ja
ist darum, dass
dein Transparenzbericht oder euer Transparenzbericht ja zeigt, wie viele Elefanten, ich möchte jetzt nicht sagen weiße Elefanten, in dem ORF herumturnen, wo man sich fragt, was tun die? ORF 3, ein Sender, der von der Quote deutlich kleiner ist als ORF 24, hat zwei Direktoren.
Nein, da ist auch ein nicht Direktor, falsch.
160.000 Euro.
Nein, auch hier differenziere ich, da bin ich auch fair. Die beiden, die du meinst.
Ja, eine davon ist von der FPÖ.
Die beiden, nein, das stimmt nicht. Nein, das ist falsch. Es gibt niemanden von der FPÖ. Ja. Weder auf dieser Liste noch im ORF.
Frau Zierl,
bei den letzten Betriebsratswahlen hatte die FPÖ, glaube ich, eine halbe Stimme.
Ja, die war von der Frau Zierl.
Und 80% ja. Stimmen von Grüne und Linke.
Ja, stimmt, sagst du.
Die beiden in ORF 3, ja. Das sind Geschäftsführer, lieber Wolfgang.
Ja, schon.
Nein, aber du weißt schon, dass bei einem Geschäftsführer du in einer ganz anderen Haftung bist, wie wenn du ein ganz normaler Angestellter bist.
Aber für was braucht so ein
Heiselsender und wenn du ein Geschäftsführer bist, stehst du mit deinem vollen Geschäft bis zum Privaten, wie du das weißt, in der Haftung. Also da bin ich schon der Meinung, dass jemand, der mit seinem eigenen Vermögen in der Haftung steht, dass der auch mehr verdienen soll. Da bin ich gar nicht dagegen. Aber das sind 2 von 74. Der Rest sind die meisten, nicht alle, aber die meisten sind einfach einfache Angestellte, hochdotiert. Ja. Und das geht einfach nicht. Mir regt das auf, wenn Gebührengeld ausbezahlt wird für Menschen, die hier einfach die Hand aufhalten und in Wahrheit gar nicht das leisten können, was sie verdienen.
Also was muss passieren, Peter?
Damit 50% Rasierklinge, 50%
alles um die alles, Hälfte,
alles um die Hälfte
auch gekürzt. Auch der Herr Wolf verdient dann nur noch
50%. Alle, die Hälfte, auch der Generaldirektor, alles wird um 50% gekürzt und wir beginnen mit dem Generaldirektor als oberstes Gehalt. So gehört sich das in einem Unternehmen. Das ist die Pyramide und alle Abteilungen darunter werden abgestuft. Genauso, es gibt eine Gehaltspyramide in der Politik, die ist gar nicht so schlecht.
Arzt für,
aber die gibt es. Ja. Warum wird das in ORF nicht umgesetzt? Das gehört einfach gemacht. Okay. Und damit wär eine gute
das
Lösung.
Das ist deine erste Forderung.
Und das ist,
dann triffst du dich jetzt mit dem Herrn Babler.
Ich habe das, Wolfgang, ich habe das letztes Jahr, als die Diskussion war, im Stiftungsrat beantragt. Und der Babler, Blabla, sagt jetzt, das, was der Westenthaler macht, ist okay, unterstützt es. Ich werde übrigens die Formulierung des Babler in meinen Antrag beim Stiftungsrat einbauen, damit sie die sozialdemokratischen Stiftungsräte leichter tun und mitstimmen können. Das werde ich machen. Dann schauen wir, ob die mitgehen oder nicht.
Gut, war spannend. Das war der Mittwochabend. Danke an beide Herren. danke für diese extrem lange Diskussion. Es ist fast bis Mitternacht gegangen heute. Also, merci vielmals. Wir sehen uns morgen schon wieder. Und zwar mit der spannenden Wien-Umfrage. Da wird es spannend, spannend, spannend. Er tippt auf 40%. Ludwig, ich würde sagen, vielleicht knapp darunter, aber wird ein gutes Ludwig-Ergebnis werden. Du tippst auf 21-25% MEP, nicht?
Schauen wir mal.
Könnte richtig liegen, kann ich mir vorstellen. Und dann werden wir sehen, ob die ÖVP, die Neos und die Grünen überhaupt noch zweistellig sind oder schön langsam aus dem Rathaus hinauszwitschern. So, das war's für heute. Danke fürs Zuschauen. Gute Nacht.